Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Finale.
Oh. Ja, in vielerlei Hinsicht.
In vielerlei Hinsicht, ja. Nicht nur beim Bewegtbild-Banausen-Bash haben wir Finale gesungen, sondern auch jetzt in dieser Episode.
Ja, letzte Episode des Jahres.
Überhaupt. Wir hören auf.
Das haben wir noch offen gehalten.
Nee, wir haben gesagt, wir machen noch ein, zwei Folgen machen wir noch, um die Statistiken unterzubringen, haben wir gesagt, glaube ich.
Ja, stimmt. Das müssen wir auf jeden Fall noch loswerden. War ja dieses Jahr dann doch ein bisschen mehr nochmal, ne, als letztes Jahr.
Ja, das stimmt. Ist einiges dazugekommen. Und erschreckenderweise ist es kein großer Unterschied zum Corona-Jahr, wo wir nur rumgehangen haben und wo wir keine Jobs hatten. Der Input oder Output ist genau der gleiche, filmisch gesehen.
Ja, stimmt.
Das ist, was immer das heißen mag.
Naja, ich erinnere mich schon, dass dieses Jahr mit Unterschuhen auch ein bisschen mit Stress verbunden war. Also, weißt du, so, dass man halt echt hinterher sein musste, um das alles zu gucken.
Ja, ein bisschen schon. Ja, siehst du, wir können doch nicht aufhören. Wir haben ja noch die Auftragsfilme für Januar, die müssen wir noch durchziehen. Mhm. Das kriegen wir 2-3 Episoden nicht hin, insofern müssen wir den Januar, glaube ich, noch anhängen.
Ja, es sei denn, wir bringen nur diese Filme.
Ja, es sei denn, wir bringen nur diese Filme, aber selbst das.
Nee, das machen wir nicht.
2 Episoden, das wird schwer.
Ja. So, und jetzt sitzen wir heute hier und tada, du hast Geburtstag.
Commitment.
Ja, das ist mal vorbildlich.
Commitment to the fullest. Was macht Gess an seinem Geburtstag? Er nimmt einen Podcast auf für irgendwelche fremden Leute.
Ja, geil.
Tolle Idee, die du hattest, Lee, vor 3 Jahren.
Also, es muss man ja schon der Fairness halber darauf hinweisen, dass du dir das explizit ausgesucht hast. Also, ich habe es ja nur wirklich mehrfach erwähnt, dass wir das auch an einem anderen Tag machen können. Mhm. Aber du hast gesagt, nö, mach ich Bock.
Ja, nicht nur, naja gut, fairerweise muss man sagen, du bist auch 2-3 Tage weg in der Zeit, wo man hätte aufnehmen können. Insofern ist das schon die entspanntere Variante. Also die andere Variante wäre schon sehr kurzfristig gewesen, was wir auch schon ab und zu gemacht haben. Mhm. Aber das ist halt die Variante, die ein bisschen für uns entspannter ist und für dich zum Arbeiten und für mich zum Arbeiten. Und ich sehe es wie Silvester. Man kann auch noch 364 Tage danach sein Geburtstag oder das neue Jahr feiern, weil ändert sich ja nichts an der Zahl.
Das wohl wahr.
Und Zahlen sind eh Schall und Rauch, insofern seit 10 Jahren gebe ich da nicht so viel drauf, wie alt ich. Ich habe mich sogar ein Jahr älter gemacht, als ich war.
Ah ja?
Ja, weil ich einfach nicht mitgezählt habe und weil ich nicht gecheckt habe, wie alt ich eigentlich bin. Ich habe irgendwann in den 40ern war das alles so eine Suppe.
Okay. Verwendest du deswegen dann auch so als Bild jetzt heute auf Instagram zu den Geburtstagsrunden irgendwie ein Bild, was 20 Jahre alt ist?
Nee. Das hat leider eher einen anderen Grund, aber was heißt leider? Das hat den Grund, dass ich nicht wie du alle anderthalb Jahre irgendwie ein Fotoshooting habe.
Ja gut. Ja.
Wo ich dann so professionelle Fotos irgendwie habe, sondern es liegt daran, dass meine hoch aufgelösene Fotos, die nicht irgendwie auf Partys am DJ-Pult entstanden sind oder irgendwo nebenbei, dass die halt, das sind halt alles irgendwelche Handyfotos, die wir halt irgendwie untereinander geschossen haben.
Das wäre doch geil gewesen, so komplett verheiztes Handyfoto von 6 Uhr morgens.
Ja. Das wäre halt die andere Variante gewesen. Insofern, ich habe tatsächlich nicht viele Fotos, die die halt hochauflösend sind und wo ich halt nicht irgendwie hinterm DJ-Pult stehe oder nicht irgendwie auf einer Hausparty fotografiert worden bin, sondern direkt irgendwie Fotoshooting hatte. Ich hatte ja fürs DJing an sich hatte ich ja noch nie so ein professionelles Fotoshooting.
Ach echt? Hast du noch nie gemacht?
Nie. Wo ich irgendwie, keine Ahnung, wo ich dann Fotografen engagiert habe. Das haben ja 90% aller DJs für die Website
eben.
Und so.
Dachte ich, ja.
Ich habe es noch nie.
Siehst du? Geht auch ohne.
Geht auch ohne, richtig. Ich nehme einfach ein 10 Jahre altes Foto. Ja, habe ich mich etwa verändert in den 10 Jahren? Willst du das damit sagen?
Ist das wirklich nur 10 Jahre alt?
Das ist nur 10 Jahre alt, ja. Okay. Also insofern habe ich mich anscheinend auch verändert. Danke für diese Antwort, Lee.
Nein, weil ich nur das Bild schon so ewig kenne und ich dachte so, das kann doch nicht sein, weil ich kenne das doch schon, seit ich dich kenne.
Eine sehr charmante Reaktion von dir. Das kann nicht 10 Jahre gewesen sein. Du siehst aus wie 18. Fick dich.
Ja, ach komm, es ist ein bisschen Eitelkeit, es sei nur wirklich jedem gegönnt.
Ach so.
Ist ja auch ein gutes Bild.
Ja, das Bild ist lustig, ist cool. Hm.
Ist, lustig?
Ist während der Dreharbeiten von Shiros Film entstanden. Das war, deswegen weiß ich mal ganz genau, dass das wirklich 2012 war. Weil das kann ich zuordnen, jahresmäßig und zeitlich. Mhm. Und das war so in der Drehpause hat die, wie heißen die Fotografen, die am Set immer fotografieren?
Set-Fotografen.
Da hat die, genau. Ach, so einfach ist das.
Ja.
Da hat die Set-Fotografin dann so ein paar Schnappschüsse geschossen.
Ja, cool.
Und da sind ganz coole Bilder rausgekommen.
Ja, geil. Deswegen jetzt, ich habe natürlich auch eine Menge gesampelt hier.
Hey, happy birthday, man.
Hey, geil.
Ja.
Wer hat mir da gratuliert?
Nee, diesmal sind es keine Kollegen.
Ja, aber das ist doch jemand, den man kennt, oder?
Das ist doch jemand, den man kennt. Boah, Alter, ich habe jetzt nicht bei jedem noch dazu geschrieben.
Na, ich dachte, du kannst jetzt hier ein Happy Birthday von Dustin Hoffman und so. Und
ach so. Weißt du, so. Nee, Schauspieler darfst du dann raten.
Das hätte ich jetzt persönlich, also
ich könnte mir das jetzt natürlich auch einfach ausdenken immer.
Ja, sagen wir einfach, das ist Billie Eilish.
Genau, so.
Hey, Happy Birthday, man.
Danke, Billie Eilish. Billie Eilish. Echt cool von dir.
Hey, Happy Birthday.
Oh, Kevin Spacey, nice.
Mhm. Ja. Ja, ich habe noch ein paar.
Just another birthday party with the folks.
Okay, das klingt nach Sarah Michelle Gellar.
Genau, okay. Dankeschön. Ja, da raten wir im Verlauf der Sendung noch ein bisschen. geil, gleich was zu kritisieren.
Wieso kritisieren?
Naja, so, weil du jetzt wissen wolltest, von wem das ist.
Nee, ich dachte, du verpackst das so von wegen so, ja, hier haben wir, hier, so, Leonardo DiCaprio gratuliert dir zum Geburtstag.
Genau. Und
so, Happy Birthday Man.
Habe ich mir extra eingeholt. So, ja, genau.
Ich dachte, du hast dir die... Ja. Die Snippets eingeholt von den Stars.
Kurz Barack Obama angerufen.
Happy Birthday.
Siehst du? Du bist doch der Schauspieler. Kennst sie doch alle.
Ja, genau. Ja. Ja, richtig. Genau so. Mhm.
Ich könnte dir nur eine Autogrammkarte besorgen vom Hausmeister, vom Soda. Du aber wiederum kennst ja die ganz Großen.
Ey, hallo,
die ganzen Stars.
Bist doch hier hauseigener DJ von Paris Hilton.
Das ist auch 10 Jahre her.
Das siehst du,
wir schon mal
top
so bei,
aktuell.
Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, also insofern bist du heute auf jeden Fall sehr aktuell unterwegs. Das ist der Guest von dem Foto, der war DJ von Paris Hilton.
Ja, aber siehst du, das ist doch, du verwendest es ja heute noch, insofern ist doch alles up to date.
Ja, vielleicht nimmst du mich mal mit bei deinem Fotoshooting, die du alle halbe Jahre mal machst irgendwie, wo du hier 3000 Euro für Fotos, das sagst du, komm, ich zahle sowieso 3000 Euro, ein Foto darf dein Guest machen.
Meinst du, so läuft das? Ja.
Ja, sagst du, ziehst du mich mal so rein. Und dann, weiß ich nicht, dann sagst du so, wir machen mal ein Zweierfoto und dann schneide ich mich raus oder so.
Mhm.
Und hab dann auch ein professionelles Foto.
Das ist super Plan.
Guter Plan?
Ja.
Ja.
Aber das ist schon krass, ne, wenn du überlegst, also ich meine, du bist ja jetzt natürlich kein Influencer oder so, aber wie viele Fotos solche Leute täglich machen.
Ja, Wahnsinn.
Also auch echt in so einem professionellen Kontext und mittlerweile fühlen sich dann ja wirklich viele Leute auch genötigt, jetzt schon zu Weihnachten dann irgendwie so professionelle Weihnachtsfotos von ihrer Familie zu machen und so ein Shit. Also ich meine, manchmal sieht das dann ja auch ganz cool aus, aber Alter, was ein Aufwand. Mhm. Also das ist heute halt irgendwie so gang und gäbe, finde ich schon krass.
Ja, ist krass, wo Social Media auch hingelangt ist. Also ich habe ja, es gibt ja diese Drum Awards für die besten Schlagzeuger.
Okay.
Jährlich, die vergeben werden und so. Und die gibt es schon seit Jahren. Und da sind halt so die Metal-Schlagzeuger werden halt unterteilt, die Jazz-Schlagzeuger werden unterteilt, so Hip-Hop-Schlagzeuger.
Okay.
Und da werden die Besten dann nominiert, so wie bei den Oscars. Und von 5 Nominierungen gewinnt halt einer den Award. Und da haben die jetzt separate Kategorien für Drummer und Instagram, Drummer und TikTok.
Oh shit.
Drummer und YouTube. Und das sind halt immer alles komplett andere Leute. Weil einer ist voll riesig bei Insta, der andere ist voll riesig bei TikTok. Wo ich denke so, okay, alles klar. Also so irgendwelche 18-Jährigen, so, die halt an den Drums Metallica-Songs nachspielen. So, das ist jetzt halt so ein eigener, das ist ein eigener Award jetzt geworden.
Ja.
Da siehst du so in den anderen Kategorien, siehst du halt wirklich Leute so von weißt du, so Lars Ulrich und so, irgendwelche ganz krassen Drummer. Und dann weiter unten bei Instagram siehst du halt irgendwelche 18-Jährigen. Ja, irgendwelche
TikToker. Oh mein Gott.
Schon krass.
Ja, vor allem hätte ich gedacht, dass wenn das wirklich Leute mit einer großen Gefolgschaft sind, dass die dann sowohl auf Instagram als auch auf TikTok und YouTube irgendwie präsent sind.
Hm. Ja, weiß ich nicht, wie da die Regularien sind, ob man da, selbst wenn man bei beiden Plattformen unterwegs ist, ob da die größere zählt oder so.
Hm.
Aber ich habe auf jeden Fall geguckt, ob sich das überschneiden. Es sind immer komplett andere.
Abgefahren.
Das sind immer 5 bei Instagram und dann ganz 5 komplett andere. Die haben Frauen und Männer haben die auch unterteilt.
Mhm.
Aber da tauchen nicht die gleichen auf.
Naja, das soll ja auch, also gibt es ja jetzt auch schon echt eine Menge Diskussionen drüber bei verschiedenen Awards, das aufzubrechen mit den beiden Geschlechtern.
Ja. Damit man das nicht unterscheidet, stimmt schon.
Naja, das hätte natürlich ganz andere Probleme zur Folge.
Vielleicht haben wir dann auch mal eine gemischte deutsche Nationalmannschaft, ja. Aus Frauen und Männern beim Fußball.
Aha.
In Zukunft.
Meinst du, das wäre so eine Bereicherung?
Ich weiß nicht, wie das. Schlimmer kann es nicht werden, ehrlich gesagt, als gerade insofern.
Ja, warum denn? Die Frauen sind doch echt gut dabei.
Ja, die sind ja gut dabei. Ja,
deswegen meine ich, wenn die jetzt ein paar von den Typen aufgedrückt bekommen, läuft es plötzlich nicht mehr so gut.
Ach so, meinst du es? Ich dachte jetzt umgekehrt.
Ja, natürlich. Frauen... Du alter Sexist, natürlich dachte ich.
Natürlich dachte ich jetzt, dass ein paar Frauen dazukommen. Ich bin kein Sexist, sondern ich denke, dass die Frauen mal die deutsche Nationalmannschaft der Männer aufmischen. Verstehst du? Das ist doch nicht sexistisch. Das
naja,
ist
aber so proaktiv. Dann wäre es ja eine Bereicherung in dem Fall. Also jetzt mal gemessen an den Ergebnissen so.
Also optisch mit den Hackfressen auf jeden Fall, die dann
das mal sowieso
bei den Männern spielen.
Ja.
Naja. Schauen wir mal, was das wird.
Ja.
Wir lassen uns überraschen. Wir gendern trotzdem auch im neuen Jahr wahrscheinlich nur sehr vereinzelt.
Ja, Und wenn, dann unabsichtlich und zufällig.
Und wenn unabsichtlich und zufällig. Das, lassen wir den, der hier bei ist, die sollen mal die Fahne hochhalten.
Ja, muss man schon können.
Ich hoffe, ich kann dann Jesus verfluchen und dann im nächsten Satz aber Hauptsache gendern. Das ist ganz wichtig. Er hasst Gott und die Welt und verflucht jeden Einzelnen, lässt das Wort Hurensohn ungefähr 700 Mal fallen, aber gendert.
Aber politisch korrekt.
Aber ja. Politisch korrekt.
Heißt das dann Hurensöhnen?
Hurensöhnen, ja. Da hat Lee einen Punkt auf jeden Fall. Da hat er ein Argument gebracht. Da wobei, muss eigentlich ein Sternchen dann dazwischen.
Ja, wobei es müssen wir wahrscheinlich durch Tochter ersetzen, oder?
Hurensöhnen wäre auf jeden Fall mal ein Anfang.
Ja.
Das dann automatisch
Schritt
dann
in die richtige Richtung.
Wird, ja, es wäre schon in die richtige Richtung. Also, wenn dann richtig, ja. Nicht nur auf die Männer beziehen. Ja. Cuts both ways, wie man so schön sagt.
So, jetzt haben wir Auftragsfilme, die wir vorlesen wollten.
Ja, wir haben Auftragsfilme. Es ist natürlich nicht nur die letzte Episode des Jahres, es ist auch die letzte Episode des Monats. Und,
Scheiße, so funktioniert der Kalender.
Ja, jetzt haben wir
das auch endlich mal verstanden.
Das ist ein Zufall, oder? Dass beides auf einen Tag fällt.
Verrückt.
Und deswegen lesen wir die Auftragsfilme für das neue Jahr vor, beziehungsweise für den ersten Monat und werden mal präsentieren, was wir denn im Januar Schönes für euch bereithalten.
Ja, von Erik gibt's Road Games. Atombomb hat uns The Night Comes For Us beigesteuert. Mhm. Von Fepse gibt's Vortex.
Gute Laune Kino.
Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf, ich kenne den
ja
noch nicht.
Ja, ich will den auch sehen, passt.
Von Nils Harakiri.
Nee. So heißt er nicht.
Sondern Haraki.
Mhm.
Boah, Alter. Du hast recht. Haraki.
Lisi doppelt.
Nee, das war jetzt gerade ein bisschen freudscher, glaube ich, weil Harakiri gibt's ja auch.
Ja, ist ein anderer Film.
Der fehlt mir nämlich noch. Und soweit ich weiß, ist der nämlich auch in der IMDb Top 250.
Das ist aber auch einer von denen.
Der ist auch da drin.
Listen auftaucht. Oder du hast bei dem, den du meintest, also schon Harakiri gelesen.
Das könnte natürlich auch sein.
Weil das ist einer dieser asiatischen Klassiker, die man unbedingt gesehen
ja,
hat.
Ja, siehst du, perfekt. Dann spielt mir das ja gut in die Karten.
Wahrscheinlich der.
Und von Olli gibt's Russian Ark. Jetzt haben wir ja erst letzte Episode besprochen, dass Olli einen Riesenlauf hat bei uns, was so gute Filme angeht.
Ja, bisher waren es ja eher so Blockbuster.
Mhm.
Diesmal tanzt er ein bisschen aus der Reihe.
Ich muss gestehen, ich kenne den Film nicht.
Ich auch nicht.
Okay. Dann können wir ja gespannt sein.
Mhm.
Ob da der große Einbruch kommt.
Oh ja, stimmt. Wir haben ja in der letzten Episode haben wir ja die Durchschnittswerte der Supporter vorgelesen, wie die so abschneiden mit ihren Filmen.
Mhm. Ja, und Olli war da echt ganz weit oben.
Olli war sehr weit oben, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Atombomb wiederum ein bisschen abgeschmiert. Gucken wir, ob da die Quote nach oben geht im neuen Jahr. Wir sind gespannt.
Deswegen gibt es auch wenig Erwartungen an The Night Comes For Us. Das ist eigentlich auch eine Strategie, weißt du? Ja. Also immer schön Erwartungen low halten, weil da kannst du nur positiv überraschen.
Der ist aber auch verdammt unberechenbar, der Typ, weil der hat ja letzten Monat hat ja das Punkteraten gewonnen. Und jetzt ist er einfach mal knallhart Letzter von allen.
Okay.
Schlusslicht.
Aber er macht schon noch mit.
Ja, ja. Der ist immer regelmäßig dabei, aber auch regelmäßig daneben. Ist auch konsequent.
Ja.
So, das waren nicht alle Auftragsfilme. Ich werde mir die zweite Hälfte vorlesen. Wir haben von unserem Kumpel Dennis Clio from 5 to 7. Was ist da los? Das ist ja mal ein anspruchsvoller, guter Film, der gefeiert wird.
Ah ja? Was ist denn das? Ich kenne den nicht.
Das ist tatsächlich auch ein Film, der in vielen Listen auftaucht. Ich glaube französisch und Arthouse-Klassiker.
Okay.
Der hohen Kurs steht bei einigen Leuten. Schlägt er jetzt einen neuen Kurs an hier, mal gute Filme hinzuschmeißen oder was?
Du, vielleicht gute Vorsätze fürs neue Jahr, wer weiß.
Wir sind gespannt. So, für Markus gibt's Strange Days.
Das feiere ich jetzt schon.
Catherine Bigelow.
Ey, wir hatten es, glaube ich, schon relativ oft von dem Film und da habe ich jedes Mal wieder Bock bekommen, den zu sehen.
Ja, ja, habe ich lange nicht gesehen. Deswegen freuen wir uns drauf.
Ja.
Dann haben wir die Legende des Ozeanpianisten für unseren Kumpel Lukas. Diesmal geht's nach Italien auf seiner Europatour. Und jetzt ist es soweit. Wir reden über Star Wars. Krieg der Sterne, den ersten Teil für Timo Weltenschreiner.
Mhm.
Der ultimative Blockbuster aller Zeiten. Insofern werden wir uns da bestimmt Verstärkung holen für diese Episode.
Ja,
haben wir ja schon angekündigt.
Schon angekündigt.
Dass wir da.
Haben wir Hoffi denn schon gefragt?
Ja, Hoffi ist am Start.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob wir Second Jan schon angehauen haben, aber der wird. Ja, haben,
ja,
wir,
haben wir auch. Ja,
der ist auch definitiv am Start. Insofern machen wir hier eine lustre Viererrunde, damit wir dem Film so einigermaßen gerecht werden.
Mhm.
Haben wir die zwei Übernerds dabei. Und gucken mal, was das wird.
Ja, geil.
Und dann gibt es noch die Fliege von Cronenberg für unseren Kumpel Jens.
Habe ich auch tierisch Bock drauf, den mal wieder zu gucken.
Haben wir mega Bock und der wurde schon reserviert von einem Gast, der uns im Januar erwartet, der noch nie bei uns war. Eine Weltpremiere.
Den will er sehen, ja?
Den will er sehen, den hat er sich ausgepickt aus der Liste. Mhm. Hat so ein bisschen geschwankt zwischen Strange Days und The Fly und hat sich dann für The Fly entschieden und freut sich super, mit diesem Film, über diesen Film mit uns zu schnacken.
Ja, können wir gespannt sein.
Können wir gespannt sein. Das sind die Filme, die uns und euch im Januar warten. Also,
nice.
Da ist jetzt, weiß nicht, also Freude ist groß. Da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, um Gottes Willen.
Naja, bei einigen Sachen weiß ich nicht, was ist. Deswegen,
ja.
Aber ja, bei denen, von denen ich es weiß, da freue ich mich auch drauf.
Das ist halt dann wie eine Sneak Preview.
Ja.
Aber wenn da das Spice World Movie drauf ist, dann weißt du, da ist etwas, wo du dich ein bisschen grausen kannst.
Mhm, naja, eben.
Nicht wahr?
Nee, sieht gut aus im Januar.
Ja, die Auftragssupporter werden wir glücklich machen und zwei Lossupporter. Das sind diejenigen, die das 6-Euro-Paket gebucht haben bei Patreon oder Steady. Die werden wir auch glücklich machen.
Stimmt, da haben wir ja auch aktuell alle Schulden abgearbeitet, oder?
Ja, wir haben alle Schulden abgearbeitet und ziehen jetzt zwei frische Lose.
Mhm.
So, versucht dem einen Lostopf aus, ich nehme den anderen.
Ich nehme mal den, auf dem Filme steht.
Filme. Und dann gucken wir mal, wen wir glücklich machen.
Es gibt's doch nicht, dass ich hier jetzt mal Probleme habe, dieses Ding aufzukriegen. Jetzt. So, sag mal, sollen wir das vielleicht mal andersrum machen? Weil ich finde ja...
Ich wusste, dass du irgendwann damit kommst, ey. Spätestens als du gesagt hast, du darfst Ratatouille gucken und ich muss mir wieder diesen scheiß Arthouse-Film angucken.
Ja, weil
du
also...
Du hast ihn doch gezogen.
Ganz ehrlich, das Pech, was du beim Punkteraten hast, habe ich halt beim Losziehen. Und ich weiß nicht, was ich beschissener finde. Deswegen, also ich
wollte
es einfach mal in die Runde werfen. So, vielleicht ziehe ich mal einen eigenen Film.
Wir können es variieren. Okay, dann machen wir es jetzt so, wir ziehen jetzt unseren eigenen Film. Aber ich würde es jetzt nicht ins Stein meißeln, dass wir das jetzt immer so machen. Okay?
Nichts ist hier in Stein gemeißelt.
Nichts.
Das ist alles fein.
Das stimmt.
Ich kann auch beide für uns, also ich kann auch beide in dieser Runde ziehen, wenn du willst. Weil für dich ist ja bisher ist ja gut gelaufen, so einigermaßen.
Ja, mehr oder weniger. Nee, machen wir es so mal. Wir ziehen unsere eigene Lose jetzt hier.
Ja, sehr schön.
Wir sind unser eigener Herr.
Dann habe ich angefangen und es ist ein Los von Finn.
Finn.
Time and Tide.
Time and Tide, okay.
Noch nie gehört. Habe ich aber auch schon oft gesagt und dann stellt es sich raus, ich kenne den Film schon.
Ja.
Aber ja, wir werden es bald wissen. Ich freue mich drauf. Time and Tide von Finn.
Hat er im Februar 2022 reingeworfen. Irgendwann im Frühling. Ich weiß nicht, ob er irgendwas dazu geschrieben hat. Können wir nochmal recherchieren bis dahin.
Mhm.
Aber ja, dann bin ich gespannt, was das ist. Herzlichen Glückwunsch, Finn. Das ist, glaube ich, sein 7. oder 8. Film und der ist in der Statistik, glaube ich, nur einmal aufgetaucht letzte Woche. Also haben wir schon gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Mhm.
Insofern gucken wir mal.
So, apropos.
Hey, happy birthday!
Nice, danke. Und danke für die Mühe hier, die ganzen Samples zu holen. Sehr cool.
Ja, sehr gerne. Ist ja schließlich Geburtstag.
Ja.
Ich wollte nicht singen.
Ja, ist fein für mich.
Okay.
So, ich habe jetzt hier auch ein Los gezogen. Aus dem anderen Lostopf. Und... ich gucke The Fall aus dem Jahr 2006 für Classic Dave.
Ah, es ist soweit. Sehr schön.
Ja. Ist ein geiler Film. Ich mag den. Und ich habe den schon gesehen. Der ist von diesem, von dem Regisseur von The Cell. Von diesem Singen, von diesem Inder.
Ja.
Und mit Lee Pace in der Hauptrolle. Ich habe den damals im Kino gesehen und mochte den sehr. Also ist ein sehr bildgewaltiger, ganz cooler Film.
Okay.
Freue ich mich auf eine Neusichtung.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kenne. Weil irgendwas klingelt da, aber...
Würde mich wundern, also auch, dass du nicht weißt, was es ist, das ist zumindest, selbst wenn man den nicht gesehen hat, der war schon recht groß damals. Also.
Ja, deswegen irgendwas.
Der Trailer lief auch oft im Kino, so, weil da recht bildgewaltig war. Freue ich mich drauf, ja. Classic Dave und Finn werden glücklich gemacht im neuen Jahr, das sind die ersten Lust-Supporter. Aber schauen wir, vielleicht kommt ja noch das eine oder andere Lust dazu, das wissen wir noch nicht.
Ja, bestimmt.
Wir freestylen ja
noch. Ja.
Alright.
So, haben wir den administrativen Teil hinter uns?
Haben wir.
Alright. Dann sprechen wir über Filme.
Sprechen wir über Filme. Lass uns hinter uns bringen. Ja, ich habe noch eine fette Party vor mir.
Ah ja?
Ich habe einen Puff gemietet.
Okay, cool, dass ich nicht eingeladen bin. Danke dafür.
Ja, ich dachte mir, dass du dafür zu anständig bist. Insofern, Lee kommt da sowieso nicht.
Ah ja.
So eine Puff-Party, das lässt er sich. Da würde er nicht kommen. Der ist ja zu schnöselig für.
Okay, na gut. Mit dem Image kann ich leben.
Ist ja auch so, oder?
Ja, sowieso.
Der ist doch niemals im Puff gekommen. Nie, wenn ich da
niemals.
Bin. Siehst du.
Das heißt, nächste Szene, wirst voll als Stammgast begrüßt. Ey, auch wieder da, cool.
Ja, auf jeden
Fall. Ah, shit.
Du hast gestern dein Portemonnaie hier liegen lassen.
Ja, genau. Gut, dass du wieder zurückgekommen bist. Ach ja. Also, wir hatten es neulich mal von Alexander Payne. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber dabei ist mir aufgefallen, dass der echt eine ganz gute Vita hat. mit seinen 15 Credits, also Regie-Credits, hat der schon mit Filmen wie Nebraska, Sideways und The Descendants echt sehenswerte Filme gemacht.
Ja.
Hat als Autor auch 2 Oscars. Also, ich glaube auch Sideways und Descendants.
Ja, die waren auf jeden Fall beide im Oscar-Rennen.
Ja, das wobei, nee, Descendants war doch hier Jim...
Jim Clooney.
Nee, hier Rash und...
Stimmt.
Die haben doch die beiden... Waren die
nicht bei Up in the Air?
Nee, die beiden haben The Descendants geschrieben, ziemlich sicher.
War das Descendants?
Ja.
Ja gut, kann sein. Ich kann sein, dass die Clooney-Filme durcheinander
bringen. Wie heißt denn der andere, Alter? Ach, egal.
Ja, du meinst die Truppe um Community und Co.
Mhm.
Ich weiß nicht.
Nee, also der andere war bei Community nicht involviert, also zumindest nicht vor der Kamera.
Aber ich glaube auch irgendwie hinter den Kulissen.
Ja, kann sein. Ja, wie auch immer. Alexander Payne hat eben diesen Film hier inszeniert und hat den auch mitgeschrieben, zusammen mit einem, der auch schon ein paar Filme von ihm geschrieben hat, nämlich Sideways und About Schmidt, Jim Taylor.
Mhm.
Die haben 2017 Downsizing gemacht. Und über den sprechen wir jetzt. Den kannte ich nämlich noch nicht.
Und über Downsizing sprechen wir.
Musst du erstmal nachgucken, ob der in der Liste steht? Oder?
Also ich habe ihn definitiv gesehen und mich würde wundern.
Was?
Oder es ist...
Was, wenn du ihn gesehen hast, dann war es wahrscheinlich vor dem Podcast.
Ja,
oder
dann war das vor dem Podcast, aber es muss irgendwie... Nee, es war im Podcast, weil der ist auch in der Liste drin.
Ah ja?
Mhm.
Über den haben wir schon gesprochen?
Ja, ich habe über den geredet.
Im
über
Ernst?
Deswegen, es kam mir nicht so vor, als wäre das so ewig lange her gewesen. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es vor dem Podcast
geil. War. Sonst gucke ich ja immer bei Filmen, wo ich mir unsicher bin, aber das... Da, Alter,
diesmal nicht.
Wie krass, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Der war schon.
Echt?
Ja, ich habe es, glaube ich, erwähnt, als wir über The Menu geredet haben. Weil wir diese asiatische Schauspielerin
haben. Genau,
und die spielt ja hier mit und da habe ich dir gesagt, ja ich kenne die aus Downsizing. Als wir über sie geredet haben.
Okay, ja.
Da hatte ich sie ja noch im
Das finde ich nämlich bei dem Film schon auch wieder krass, weil das war ja jetzt, bei, als wir über The Menu gesprochen haben, die Schauspielerin heißt Hong Chau.
Mhm.
Und die ist hier ja eben auch dabei, wie du schon gesagt hast, bei The Menu war die schon überall nominiert, ne, als eine der wenigen, so im Cast generell.
Mhm.
Dann taucht die gerade ja auch überall auf, weil sie parallel für The Whale nominiert ist.
Ach stimmt, das hast du mir erzählt, ja.
Und bei Downsizing, wenn irgendjemand hier schauspielerisch bei Preisen aufgefallen ist, war auch sie das, weil sie war hier Golden Globe und SAG nominiert.
Okay.
Also, die scheint echt immer aufzufallen in den Filmen, wo die dabei ist. Und allein das macht es ja ganz interessant. Okay, aber dann sprechen wir über den natürlich nicht.
Abgefahren. Also es war in Episode 9.
Episode
zu deiner Verteidigung ist
9.
Es ist relativ früh gewesen, aber.
Fuck me twice, okay. Ja, gut, das ist einfach schon so lange her, dass können wir schon fast nochmal drüber sprechen.
Wenn du willst.
Aber sag mal, wie ist der bei dir weggekommen?
Eine 7 hat er gekriegt.
Mhm.
Aber ich weiß, dass es ein Film ist, der nicht von vielen gemocht wird. Also der wird größtenteils zerrissen, hast du ja auch sicher gemerkt bei der Recherche oder
bei den Punkten. Ja, aber hallo.
Insofern ist der nicht gerade gefeiert und von mir hat er noch eine 7 bekommen, weil ich fand ihn schon, war schon sehr charmant. Und Christoph Waltz als mit Trainingsanzug hat schon gewissen Charme.
Ja, ja. Er spielt ja einen Hugo hier.
Ja, er spielt einen Hugo, so. Das war natürlich du mein Schein. Highlight.
Ja, ja. Was ich so krass fand an dem Film, also ich kann da jetzt zumindest mal kurz zusammenfassen, wie ich das fand.
Ja, klar, und Punkte nachrechnen halt.
Ja.
Mhm.
Ich muss mal gucken, was jetzt der Plan B wird. Da schauen wir gleich. Jedenfalls. Was ich an dem Film so krass finde, der hat eine extrem interessante Prämisse, fängt ja auch cool an, ist klar, dass das was Sozialsatirisches hat, was wir in letzter Zeit auch ein paar Mal hatten und eigentlich, also ich bin da immer intrigued. Und dann macht der so, nach der Hälfte geht der in eine Richtung, wo ich dachte so, Alter, nee, also da versucht der irgendwie Dinge zu machen, die für mich nicht aufgehen.
Mhm.
Und dann wurde es echt schwierig und dann konnte ich nicht, also ich bin nicht drum rumgekommen zu denken, Alter, wenn das so ein Charlie Kaufman-Film wäre oder Michel Gondry oder sowas.
Hätten die ein bisschen mehr draus gemacht, meinst du?
Bestimmt. Mhm. Also weil hier geht so viel verpufft hier einfach und wird dann auch irgendwie hinten raus so belanglos. Das fand ich echt schade. Aber super auffällig für mich bei dem Film. Das ist einer von diesen Filmen, wo man sich halt hinterher denkt, ah, hätte der den und den gemacht, hätte es echt ein cooler Film werden können. Und so... Mhm. Ja, ich bin bei 6 Punkten gelandet.
Bei 6?
Ja, ich fand den nicht toll.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich kann mich natürlich nicht hundertprozentig jetzt an die Story erinnern, dass dazwischen waren ungefähr noch 1500 Filme.
Mhm.
Aber mir war auch so, als würde der in der zweiten Hälfte irgendwie komplett abdriften und dann eine ganz andere Richtung einschlagen und dann wird es so ein bisschen 70er Jahre Thriller, irgendwas in der Richtung, weißt du, so ein komisches Szenario, was du vorher so mit diesem satirischen Ansatz nicht hattest, ja. Das verliert er halt im Laufe des Films, das habe ich noch im Kopf. Und deswegen fand ich den auch durchwachsen, aber irgendwie ist der dann doch bei einer 7 noch gelandet, so, weil ich finde, so eine 7 ist halt für mich immer noch so recht sehenswert, aber ja. Jetzt auch nicht Weltklasse.
Mhm. Ja, tauchen ja auch eine Menge Leute auf, die man eigentlich gerne sieht.
Ja, dann habe ich dich jetzt hier mit einer 6 in die Tabelle eingetragen.
Übrigens, Jane Houdyshell hier ja auch wieder dabei. Die Dame, wo die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe in irgendwelchen Produktionen, so Only Murders in the Building und solche Geschichten.
Ah ja.
Und bei dem Jennifer Lawrence Film war sie auch dabei hier, wo sie als Soldatin nach Hause kommt. Mm. Hieß, ne? Ja, und
mit Brian Tyree Henry.
Ja, und hier ist sie auch dabei.
Okay. Ja,
ist mir aufgefallen. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, weil ich hatte es eben von der Vita von Alexander Payne und die ist ja wirklich nahezu makellos, zumal der auch wirklich für die meisten seiner Langfilme Oscar-Nominierungen bekommen hat.
Ja, Wahnsinn.
Und er hat 96 Baby Business gemacht. Das war das erste Drehbuch, was nicht auf einem Buch basiert.
Mhm.
Und dieser Film hier war das zweite Mal, dass der einen Film gemacht hat, der nicht auf einem Buch basiert. Mhm. Und diese beiden Filme sind ausgerechnet die beiden, für die er keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Der hat sonst für jeden seiner Filme eine Oscar-Nominierung bekommen.
Abgefahren. Ja, ich habe auch fast alle, also die du aufgezählt hast vorhin, von hier The Descendants und Sideways und so, die habe ich halt alle im Regal. Ja. Als du die aufgezählt hast, dachte ich so, krass, ich habe alle Filme, die du gerade genannt
super.
Hast.
Super, Nebraska ist auch ein geiler
Nebraska,
Film.
Nebraska, ja, zum Beispiel.
Der hat wirklich eine gute Vita und irgendwie abgefahren, ne? Dass, wenn er dann keine Buchvorlage
dann
schreibt,
raus, ja.
Dann kommt das nicht so gut weg. Naja, strange. Aber gut, dann spreche ich jetzt über einen anderen Film.
Plan B.
Nee, den Plan B muss ich mir dann raussuchen, wenn du über was sprichst.
Ach so, okay.
Weil das weiß ich noch gar nicht.
Da bin ich aber gespannt, wie du freestylst.
Ja, guck mal. Jetzt spreche ich über den vorletzten Film von Quentin Dupieux.
Okay.
Hier auch wieder Regisseur, Autor, Kameramann und für den Schnitt verantwortlich. Die Ein-Mann-Armee.
Voll.
Und es ist krass, was der für ein Output hat, Alter, weil der hat jetzt, das ist ein Film von 2020 und der hat ja schon wieder zwei neue gemacht.
Zwei neue?
Ja, der letzte Alter. Ist ja auch wieder sowas mit Puppen. Das heißt wieder.
Okay.
Das war irgendwie, glaube ich, das letzte Mal im Musikvideo.
Aber ja, der ist ja auch gefühlt jedes Jahr beim Fantasy Filmfest mit einem neuen Film vertreten.
Ja, ja, deswegen, also der hat echt einen krassen Output und ich glaube, dieses Jahr war Incroyable Mévray.
Mhm.
Und danach jetzt eben kam dieser mit den Puppen.
Genau, das war der, den Erik vorgestellt hat, als wir unser Special hier hatten. Der hat den ja gesehen, glaube ich.
Ah,
war
ja?
Das nicht so?
Weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt auch in die Liste gucken, weil sobald es den irgendwo gibt, werde ich mir den auch angucken.
Ja, einen von den neuen hatten wir auf jeden Fall beim Fantasy Film Fest Special in einer Support-Episode oder in einer normalen Episode hat den entweder Erik oder Dave vorgeschlagen.
Okay, jetzt.
Vorgestellt, Entschuldigung.
Ja, jetzt, aber hoffe ich mal, dass es nicht der ist, weil bei dem habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, weil das.
Das wäre ein Highlight, das wäre eine sehr kurze Episode. Oder eine Solo-Episode von mir.
Aber ohne Witz.
Der Solo-Podcast mit Guest.
Ja, die Geburtstagsepisode. Heute alleine mit Guest.
Ja. Das ist auch eine faule Nummer. Tust du, als wenn du die Sachen nicht in der Tabelle abgecheckt hast und dann so, ah ja, nee, geht leider
ja,
nicht.
Ich und
muss
deswegen,
mich zurücklegen.
Also weißt du, wie affig das gerade ist, wenn ich, dass ich mir jetzt hier zu Downsizing x Sachen rausgeschrieben habe und jetzt ist es einfach alles für
der
die
Weg
Katze.
War umsonst, ja.
Ja, deswegen zu dem Film jetzt habe ich mir auch, also da gibt's nicht viel rauszuschreiben, aber das, was es gibt, habe ich auch gemacht. Deswegen, das wäre jetzt natürlich ein Upturn, den
okay.
Wir auch schon hatten. Also dieser hier heißt Mandibule.
Mhm.
Hatten wir den schon?
Nee, den hatten wir noch nicht. Das ist der mit der Fliege, oder?
Ja.
Der war noch nicht,
glaube ich. Okay.
Grünes Licht.
Sehr schön.
Ich,
auf
ich,
Englisch?
Ich sag dir mal, wie ich das jetzt geschrieben habe. Mandibule.
Ist das, nicht dein Ernst?
Das ist jetzt so mein Freestyle, wie ich es jetzt gerade aufgeschrieben
oh
habe.
Oh mein Gott.
Ist wahrscheinlich falsch, oder?
Ja, so ein bisschen. Oh Gott. Das wäre mal was gewesen für Spash. Hätten wir doch eigentlich einfach französische Filmtitel buchstabieren lassen können, oder?
Ja, manche wären im Vorteil wahrscheinlich, andere wieder nicht. Ja. Der Otto kann ich mir vorstellen, er spricht 17 Sprachen und schreibt die auch einwandfrei.
Natürlich.
Aber ja, Dave hätte da wahrscheinlich auch verkackt.
Ja, nee.
Nee, ich hätte dann so.
Mandibule schreibt man Mandibules. Mandibules.
Ah ja, okay.
Mandibule.
Gut zu wissen. Mhm. Ja, ich hätte ansonsten hätte ich Quentin Dupieux halt gegoogelt, irgendwie letzte Filme und klar. Dann hätte ich mir das abgeschrieben, weißt du. Ich hätte das jetzt nicht so in den Podcast eingetragen, in die App.
Ja.
Cool.
Also auf Englisch oder halt dann der internationale Titel, den man auf Letterboxd auch findet, ist Mandibles. Mhm. Ich habe noch nicht so hundertprozentig verstanden, warum der Film so heißt. Weil, wie du schon gesagt hast, ist der Film mit der Fliege. Mhm. Deswegen, also der Titel ist mir nicht so ganz ersichtlich, weil das französische Wort, das heißt eigentlich Unterkiefer.
Oh ja, okay.
Aber halt bei Insekten auch diese untersten Gliedmaßen, die dann noch oben am Kopf sind, die diese Greifzangendinger sind, so, die sich aus den letzten paar Beinen quasi degeneriert hat.
Ja.
Das sind die Mandibüle bei Insekten und.
Aber das würdest du doch erklären, oder?
Naja, warum gerade nur diese Unterdinger? Also, weißt du, warum so spezifisch jetzt auf diese Kiefer? Weil die stehen hier nicht im Fokus in irgendeiner Form.
Nur,
also,
ja, weil nur Insekten die halt haben, so. Finde ich so.
Also nee, das wird bei Tieren oder beim Mensch eben auch so genannt. Also da dann halt eher im medizinischen Kontext. Mhm. Ne? Aber ich habe mal geguckt, es gibt auf Französisch gibt's auch einen Begriff, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie genau der heißt, so eine Redewendung. Ich glaube mit jouer au mandibule, was so viel wie futtern heißt. Mhm. Ne? Weil du quasi mit den Kiefern spielst.
Okay.
So ein Ding habe ich gelesen irgendwo, dass das so eine Art Redewendung ist, dass es vielleicht daher kommt, weil das könnte ich dann schon eher verstehen, aber keine Ahnung, wie auch immer. Der Film heißt Mandibule, ist aus dem Jahr 2020 und eben von Quentin Dupieux, von dem ich hier schon das ein oder andere hatte und das kann ich vorwegnehmen, auch hier bin ich auf meine Kosten gekommen.
Ja, auch auf dem Fantasy-Filmfest waren wir, glaube ich, da, aber der Film lief irgendwie zu einer Zeit, wo wir beide nicht konnten, oder?
Ja.
Das haben wir irgendwie zeitlich nicht hingekriegt, deswegen ganz lustig, dass du den nachgeholt hast.
Ja, also von dem möchte ich früher oder später schon auch alles gesehen haben, weil der macht auf jeden Fall immer Sachen, die anders sind. Und ich glaube, was ich an seinen Filmen so mag, ist dieses Unberechenbare.
Ja, das kann man unterschreiben.
Also weißt du, dadurch, dass wir so viel gucken, habe ich halt bei vielen Filmen recht schnell das Schnittmuster erkannt und weiß dann halt, wo es hingeht und dann wird das auch nur gerettet, wenn es halt eben wirklich geil gemacht ist und geil gespielt und so. Und ich werde halt gerne überrascht beim Filme gucken und das kriegt Dupieux halt hin wie kaum jemand. Mhm. Du kannst in seinen Filmen wirklich am Anfang schwer ahnen, wo das hingeht. Und das feiere ich halt sehr. Und hier ist das sehr ähnlich. Also am Anfang hast du einen Typen, so ein bisschen Yuppie im Polohemd und Sonnenbrille oben in den Haaren und weiße Shorts und wir sind irgendwo wahrscheinlich in Südfrankreich, weil es ist am Meer. Mhm. Und der Typ läuft dann so aus so einem hotelähnlichen Ding raus an den Strand und da liegt ein Typ im Schlafsack ganz dicht am Wasser und pennt. Und den weckt er dann erstmal recht unsanft und sagt ihm so, hey, du liegst hier halb im Wasser, was ist da los? Und er so, ja, du hab wahrscheinlich im Schlaf mich da runtergerollt, keine Ahnung, aber sehr offensichtlich hat er halt die Nacht da am Strand verbracht. Und dann sagt dieser Yuppie-Typ zu ihm so, pass auf, ich hab einen Job für dich, hast du Bock? Also klar. Und dann sagt er, ja, hier ist erstmal ein 20, gehst dir nachher erstmal irgendwie eine Zahnbürste holen und mach dich mal ein bisschen frisch so, siehst aus wie ein Penner. Der Job ist folgendes. Du fährst zu einem Herrn namens Michel, da kriegst du einen Koffer in die Hand gedrückt, dann bringst du den zu Punkt B und dort kriegst du von dem Typ 500 Euro in die Hand gedrückt. Das war's. Geld kannst du behalten, alles für dich. Also was ist in dem Koffer? Also guck nicht rein, darfst du nicht wissen.
Transporter-Style.
Ja, und der Typ macht einen recht stumpfen Eindruck und sagt, ja, okay, klar, cool, mach ich. Bin am Start. Und dann kriegt er eben noch die 20 Euro, soll sich halt frisch machen und zieht los. Und wichtig dabei auch, dass er sagt, du musst es mit dem Auto machen, weil der Koffer muss in den Kofferraum. Mhm. Und also warum? Also ich kann den doch auch tragen. Dann laufe ich zurück. Der so, nee, Kofferraum. Also okay, gut. Jetzt ist der Typ aber halt wirklich so eine Art Penner, also halt ist obdachlos, hat zumindest aktuell keine Wohnung, das ist alles ein bisschen schiefgelaufen und so muss er sich jetzt erstmal ein Auto klar machen. Läuft dann da die Strandpromenade entlang und macht an jedem Auto, versucht er so die Tür aufzumachen. Beim achten oder was ist dann die Tür offen, schließt er die Karre kurz, weil da war eh schon alles rausgerissen, also der scheint nicht der Erste gewesen zu sein, der die Karre geklaut hat. Mhm. Und das ist eine ziemlich runtergekommene Karre. Aber für ihn halt vollkommen funktional für das, was er jetzt machen muss. Das ist eh so ein Typ, ziemliches Fähnchen im Wind und halt lebt so sehr im Moment und nimmt alles eigentlich so hin, wie es halt gerade kommt. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er eben intellektuell mit sehr leichtem Gepäck unterwegs ist. Na, jetzt schnappt er sich diese Karre, schließt die kurz und fährt los. Und dann fährt er erstmal bei seinem Homie vorbei. Und da merkt man schon in der Art, wie die sich begrüßen und wie die miteinander umgehen, so, das ist alles super eingespielt und es sind beste Freunde seit Ewigkeiten. Mhm. Und die haben so ein Ding, so eine Art eigenen Handshake, den die permanent machen. Und zwar Toro. Da machen die mit den beiden Fingern, hier Zeigefinger und kleiner Finger werden so abgespreizt. Und dann also checken die damit, ne, so die Hände aneinander. Und das ist, und dann sagen sie immer Toro.
Okay.
Das ist so ihr Ding. Und zwar egal, ne? Also das wird dann immer kombiniert mit Juhu, wir haben was geschafft, Toro. Mhm. Oder jetzt haben wir den und den verarscht, haha, Toro. Und egal, das ist also so, sowohl zur Begrüßung, zur Verabschiedung, als eben auch, wenn man gerade irgendwie halt alternativ zu High Five ist, Toro, so ihr Ding.
Ah ja.
Und dadurch merken wir halt, okay, die Jungs sind, kennen sich schon ewig und sind sehr eingespielt. Und dann sagt er so, hey, pass auf, ich habe einen Job, es gibt 500, willst du mir helfen? Ja, klar, steig ein, fahren Sie los. Erklärt er eben kurz, was Phase ist und der Typ halt auch sofort so, was ist denn in dem Koffer drin? Der so, kümmere dich nicht drum, dürfen wir nicht wissen. Mhm. Der so, Alter, wir fahren, sollen einen Koffer durch die Gegend fahren und wissen nicht, was drin ist, so, ist so irgendwie komisch. Der so, stell keine Fragen, wir kriegen 500 Euro dafür. Naja, gut, alles klar. Und dann fahren sie weiter und irgendwann hören die so ein Klopfen aus dem Auto. Also in dem Auto, in dem sie fahren. Und dann geht's so, hast du es gehört? Der so, ja, das, was war das? Keine Ahnung. Fahren sie weiter. Nach ein paar Minuten wieder ist es Geklopfe. Und er so, Alter, was ist denn das? Und halten sie an. Und er macht den Motor aus und versucht, das Geräusch zu hören. Und der Kumpel labert aber die ganze Zeit. Und er so, Alter, halt doch mal die Fresse jetzt so. Ich kann nicht hören, wo das Geräusch herkommt. Und dann schweigen sie beide. Und dann kommt das Geräusch wieder aus dem Kofferraum. Und beide so, Alter, okay, was geht? Gehen zum Kofferraum und haben natürlich übelst Schiss jetzt so, weil da halt diese Geräusche aus dem Kofferraum kommen und die nicht wissen, was da drin ist. Ja. Da machen sie ganz vorsichtig den Kofferraum auf. Ist da eine Riesenfliege drin. Die aber halt so Pitbull groß, halt fast den kompletten Kofferraum ausfüllt.
Okay.
Und die waren total erschrocken, schnell wieder in den Kofferraum, hauen die so zu und besprechen sich dann erstmal so, okay, fuck, was ist jetzt los? Was ist das und warum, wie, wo, was? Und dann denken sie, okay, ja, aber wir haben keine Zeit, wir müssen ja zu dem Job. Hm. Und er so, ja, aber wir müssen doch irgendwie jetzt, die Fliege ist ja, füllt ja den ganzen Kofferraum, wir brauchen den Kofferraum ja für den Koffer, was machen wir denn jetzt? So, ja, okay, dann die Fliege raus. Dann kriegen sie diesen Kofferraum nicht rauf, weil der den halt so stark zugehauen hat, dass der verklemmt, müssen sie erstmal Mörder improvisieren, um diesen Kofferraum aufzukriegen, klappt nicht. Also wollen sie erstmal los Richtung Job. Fahren sie wieder los und unterwegs sagt der Kumpel, der abgeholt wurde, zu dem Ersten, meine so, hey, es ist doch viel geiler mit dieser Fliege. Vergiss den Job, wir dressieren die Fliege. Und er so, Alter, was? Wir haben hier einen Job, wo wir nur einen Koffer von A nach B fahren müssen, kriegen 500 Euro dafür. Und du sagst mir, du willst jetzt diese Fliege domestizieren, die dressieren, mit der auf Tour gehen und damit dann Geld verdienen irgendwann. So, Alter, was ist das für eine beschissene Rechnung? Der so, naja, wir verdienen aber ein Vielfaches von diesen 500 Euro, wenn wir das richtig aufziehen. Und der dann so, ah ja, okay, ja klar, Toro. Und dann ab dafür. Ist das der Plan? Also auf Transporternummer ist geschissen, jetzt ist der Plan, Fliege dressieren.
Neuer Plan, ja. So.
Dann finden sie in so einer Kiesgrube irgendwie so einen alten Trailer, der da rumsteht und beschließen sich da einzunisten, weil die halt, der andere Typ ist ähnlich obdachlos wie er. Beziehungsweise wohnt bei seiner Mutter und da können sie halt mit der Fliege nicht ankommen und so. Deswegen, die brauchen halt einen ruhigen Ort, um diese Fliege zu domestizieren. Kleben der Fliege dann auch, also die schneiden dann den Kofferraum auf, so ein Riesenakt, und dann kleben sie der Fliege erstmal die Flügel ab, damit die halt nicht weg kann. Und dann ist halt der Plan, der eine muss die Fliege dressieren, der andere muss gucken, dass irgendwie Lebensmittel für alle Beteiligten inklusive Fliege rankommen und gegebenenfalls auch ein bisschen Geld auftreiben und so. Also will der sich zwischenzeitlich dann vielleicht doch nochmal um den anderen Job kümmern. Aber das kommt dann natürlich alles anders. Und dann landen die mit der Fliege dann auch noch bei so Freunden von denen oder vermeintlichen Freunden. Und natürlich geht es dann noch so ein bisschen weiter. Ja, und der Plan ist aber, diese Fliege zu dressieren und mit der Geld zu verdienen.
Mhm. Das ist wieder eine Story, Alter.
Ich hab's so gefeiert, ey.
Ja. Aber jetzt mal ehrlich, aber was ist das hier für eine Fliegenserie hier bei uns, ja? Erstmal diesen indischen Iga-Film, jetzt kommst du mit Dupuy mit einer domestizierten Fliege. Für Januar haben wir die Fliege von Cronenberg auf dem Programm. Vielleicht ein Sektfetisch bei den Banausen.
Mhm.
Witzig. Du hast es gefeiert. Also insofern natürlich. Auch hier kein Ausbruch der Serie von DP. Nee.
Also der bleibt seiner Linie treu und in der Regel mag ich das.
Abgefahren.
Ich meine, auch hier, das ist wieder verflucht kurzweilig, geht 1 Stunde 17 Minuten. Hm. Und da du eben echt keine Ahnung hast, was da als nächstes passiert, ist es super kurzweilig.
Ja, was dieses Unberechenbare angeht, da hast du schon einen richtigen Filmemacher genannt. Das ist auch einer der ersten, die mir da einfallen würden.
Ja, eben. Ja. Und ich meine, diese Fliege, die ist auch, das sind Practical Effects überwiegend. Es gibt ein, zwei CGI-Momente, aber nee, also die Fliege ist in der Regel eine Puppe.
Und es sieht gut aus?
Ja.
Also ist jetzt nicht so trashy, sondern die Fliege ist schon...
Naja, also du siehst schon, dass es eine Puppe ist, aber so wie es kameramäßig inszeniert ist, ist es gut gelöst. Also das ist schon so, dass du das für eine Fliege hältst.
Okay.
Und es ist halt auch geil, wie er die dann wie so ein Hund dressieren will und die halt anfangs dann eben mit diesen abgeklebten Flügeln an so einer Leine hat. Da gibt es natürlich gegen Ende auch einen Moment, wo sie denen diesen Kleber abnehmen und die Fliege also wieder fliegen kann. Ja, also ich hatte echt Spaß mit dem Film.
Jetzt fragen sich natürlich alle, ob sie wegfliegt.
Tja, das oder ist ob sie natürlich,
domestiziert wurde.
Das ist der große Cliffhanger hier.
Mhm.
Ja, und dann gibt's eben noch, also ab dem zweiten Akt sind sie dann eben in so einem Haus von alten Freunden von Manu. Also das ist hier der erste Typ, den wir im Film sehen. Und da kommen dann auch noch ein paar andere Leute zum Einsatz. Die eine ist ähnlich bekloppt, weil die hat einen Hirnschaden und schreit immer. Weil die halt durch diesen Hirnschaden nicht mehr leise sprechen kann. Und die ist auch relativ prominent tatsächlich. Das ist Adele, oder jetzt ihr Nachname, Exarchopoulos. Die spielt hier Agnes. Und du kennst doch bestimmt, Blau ist eine warme Farbe.
Ja, aber nicht gesehen.
Ah, okay. Weil das war ja Lea Seydoux' Durchbruch.
Mhm, genau.
Und die andere Rolle, also Lea Seydoux ist ja die mit dem blauen Haaren. Und die andere, die auf sie trifft, das ist sie.
Das ist ja so eine lesbische Geschichte und das ist praktisch dann die Freundin von ihr, oder?
Ja, so.
Okay.
Ja, lesbisch, sei mal dahingestellt, aber.
Ja, gut. Ist jetzt auch wieder nur, was ich jetzt für ein Bild habe.
Ja, es geht halt um diese ungleichen Mädels, die aufeinandertreffen und dann ist das, glaube ich, schon auch sehr coming of age.
Ach so, okay.
Aber, ja, ich habe den auch nur zur Hälfte gesehen, mal, weil das ist auch so ein 3-Stunden-Ding oder so.
Okay.
Ja, müsste ich ja auch mal machen. Weil der soll super sein. Also ja. Das, was ich gesehen habe, fand ich auch
echt, ja, habe ich cool. Auch gehört, dass der gut ist.
Ja. Jedenfalls ist sie da halt die zweite Hauptrolle neben Lea Seydoux und ich glaube, daher könnte man sie kennen. Die hat schon eine ganze Menge gemacht. Und die beiden Freunde, die hier die Hauptrollen spielen, das wusste ich nicht, die sind ein sehr bekanntes Comedy-Duo namens Palma Show. Alter, die haben an die 4 Millionen YouTube-Abonnenten. Und haben da halt Videos draußen, die irgendwie so 11 und 14 Millionen Klicks haben und so ein Shit. Die sind in Frankreich echt extra large.
Okay.
Ja, die Herren heißen, Grégoire, und das kann ja nicht sein, Ludique, Grégoire wahrscheinlich. Und David Marseille, der hier Jean Gab spielt. Und die beiden, davon lebt das schon sehr, dass die halt echt ein sehr eingespieltes Team sind und so dieses Clip klappt die ganze Zeit, weißt du, so mit ihren Dialogen und die Dynamik zwischen den beiden. Also da merkt man schon, dass die auch nicht das erste Mal zusammen vor der Kamera stehen. So, das ist halt schon, davon profitiert der Film echt gut. Und dadurch, dass die beide halt so Dumpfbacken sind und das aber eben sehr routiniert machen, glaubst du denen halt wirklich, dass die seit Ewigkeit befreundet sind und das wiederum macht das halt sehr herzlich. Also irgendwie bist du halt trotzdem für die im Film, so, obwohl das halt echt komplette Klappspaten sind.
Okay, abgefahren.
Ja. Und auch das wieder, ne, ein kleiner Film, 4,9 Millionen Euro gekostet, knapp über 2 Millionen Dollar eingespielt. Das ist auch wenig überraschend. Ich meine, also mit seinen Filmen ist er ein wichtiger Inbegriff von speziell.
Mhm.
Ich mochte es. Mich hat er sehr gut unterhalten. Ich kann, glaube ich, als Tipp geben, dass das wahrscheinlich nicht mein Liebster von ihm ist.
Mhm.
Weil ich meine, ich hatte auch schon 10-Punkte-Filme von dem, ne?
Ja, du hattest schon 10-Punkte-Filme, aber du hattest auch diesen einen Wrong-Cops, hieß er, glaube ich.
Mhm. Der ist war nicht so gut weggekommen, ja.
Ja, der war so, also auch noch okay.
Mhm.
Aber du hattest auch schon so 6,5 oder so Filme, waren auch ein paar bei.
Ja. Ja, aber also bisher, ja, auf jeden, weil ich glaube, bisher habe ich keinen Dupieux-Film gesehen, wo ich sagte, der ist so in der unteren Hälfte irgendwo angesiedelt.
Ja, ja, ja.
Ja, Opost habe ich leider immer noch nicht gesehen. Da spielt der David Marseille, spielt da wohl auch mit. Das war, glaube ich, sogar der noch vor Mandibül, oder? Ich glaube Opost, dann Mandibül und dann eben
glaube auch,
ja. Incroyable Mais Vrai und dann dieser letzte, von dem ich jetzt nicht weiß, wie er heißt. Der hat schon einen krassen Output, ne? Der Herr Dupieux.
Ja gut, wenn alle seine Filme immer nur eine Stunde gehen, dann ist er wieder eine Serienfolge.
Naja, und wenn er eh immer das meiste davon alleine macht.
Ja,
aber
stimmt.
Schauspieler und Drehbuch und so weiter braucht es ja trotzdem. Und ich meine, die 5 Millionen Budget, die musst du auch erstmal irgendwo hernehmen.
Ja, ist schon richtig. Aber er hat schon seine Fanbase, kann ich mir vorstellen. Insofern.
Total.
Die lächzen dann nach neuem Zeug.
Ja, ja. Also das ist auch immer witzig, wenn ich da so auf Letterboxd dann so Rezensionen lese von solchen Filmen. Da fühle ich mich dann oft sehr verstanden. So, es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die da sehr ähnlich ticken, die das halt einfach schon geil finden, weil es so anders ist.
Guck mal, der Lee hier. Früher hat er mal belächelt, wenn ich irgendwas über Letterboxd gesagt hatte. Jetzt sucht er sich da seine Verbündeten und sagt so, guck mal, ich bin nicht der Einzige, der so denkt.
Endlich.
Guck mal, hier sind andere auch so. Was haben wir immer vorwirft?
Endlich gibt's Menschen, die mich verstehen.
Dass ich mir da Parteien suche, macht er selber. Hast dich angefreundet jetzt mit Letterboxd endlich?
Nein, du, es ist nur ein Stück weit beruhigend, dass man mit so einem bekloppten Kram nicht als alleiniger Fan dasteht.
Aber die ersten ein, zwei Jahre war immer so, ach, du und dein Letterboxd. Du und dein scheiß Letterboxd.
Naja, also ist für mich immer noch nicht die Bibel. Also ich halte mich da eher immer noch an IMDb. Und was so die Meinung angeht von den Leuten, das haben wir ja schon oft davon gehabt, wie krass unterschiedlich das ist. Also auch so, was die Portale angeht, ne?
Ja,
also
durchaus.
Dass die Leute auf IMDb echt noch anders drauf sind und bei Letterboxd hält sich irgendwie jeder Zweite für den größten Kritiker.
Ja, aber es sind halt schon Filmfans. Also wenn einer, weißt du, wenn einer jetzt nur so in seiner Freizeit mit seiner Freundin ins Kino geht, dann macht er keinen Letterboxd-Account. Sondern
nee,
die Leute, die sich halt
einen
Letterboxd-Account machen, das sind schon die Filme mögen, die Filme lieben, weißt du, die sich austauschen wollen, die ihre Rezensionen
auf
schreiben.
Auf jeden Fall.
Das ist schon cool.
Also ich glaube auch, dass jetzt so eine Bewertung auf IMDb, jetzt ist jetzt auch keine Yelp-Review, die man mal so zwischendurch schreibt. Ich glaube, da muss man schon auch ein Filmfan sein, um das überhaupt zu machen. Wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß wie auf Letterboxd. Aber im Gegenzug fällt es mir dann eben auf Letterboxd immer wieder auf, gerade bei so Hiroshima Mon Amour oder sowas. Alter, was da zum Teil Leute für eine Sülze schreiben, wo du denkst, okay, und jetzt hast du das Gefühl, du hast deine Rezension ähnlich poetisch verfasst wie der Dialog in dem Film oder was, du Keck. Also, nein, wirklich so, weißt
meinst
du, zum Teil so hochgestochen und so zu Hiroshima Mon Amour. Nee,
ja.
Habe ich nicht gelesen. Nein, aber du weißt doch, was ich meine, oder? Das
ja,
sind dann so Leute, du denkst so, Alter, okay, du bist jetzt irgendwie Ende 20 und glaubst mir, Avantgarde oder irgendwie Nouvelle Vague erklären zu müssen.
Die soll's geben, ja.
Ja, das finde ich halt lächerlich. Deswegen, und da tummelt sich auf Letterboxd halt schon sehr viel mehr als jetzt irgendwie auf IMDb.
Mhm.
Also auf IMDb hast du halt mehr Leute, die sagen, ja, ist irgendwie ein geiler Film, weil so und so. Und die wollen ja aber nicht gleich immer die Welt erklären. Und da sind mir auf Letterboxd einfach sehr viele zu prätentiöse Menschen.
Ja, zum Teil.
Ja, natürlich nicht nur.
Es kommt doch, es ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, wie man das sortiert. Wenn jetzt einer natürlich diese Rezension feiert und derjenige dann 300 Likes hat und du hast es halt nach Popularität sortiert, dann hast du diese ganzen Rezensionen natürlich oben.
Das ist ja bei mir immer oben, weil ich folge ja niemandem außer irgendwie IndieWire und so Kram.
Eben.
Und dadurch sind dann die most popular Rezensionen immer ganz oben, ja.
Das ist es halt.
Und natürlich sind das die, die am meisten polarisieren auch.
Mhm.
Naja, nee, alles fein. Also hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert mit Letterboxd. So, ich finde es halt nur immer lustig, inwiefern das so zum eigenen Geschmack passt.
Ja. Na, finden sich ja immer für jeden Geschmack finden sich ja irgendwelche Leute, die das genauso sehen. Insofern passt
ja
auch.
Logisch. Ja, so viel zu Mandibule.
Okay.
Jetzt die Punkte.
Mhm.
6,6 auf IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik ebenfalls 7,3. Das Publikum ist weniger begeistert mit 3,3 von 5. Letterboxd ebenso 3,3. Das ist schon witzig, ey. Das sind einfach mal 91% Empfehlung von der Kritik und 51% vom Publikum.
Wie sagt Lee immer so schön, Ergebniskorrektur ist wieder angesagt in dieser letzten Episode, wie so oft?
Ergebniskosmetik.
Ach ja, so heißt es ja.
Korrigieren kann man da nicht mehr.
Ergebniskosmetik, genau, nicht Ergebniskorrektur. Korrigiert er mich natürlich bei dem Wort.
Happy birthday to you.
Das ist ein schönes Geschenk von dir. Morgan Freeman?
Nee, echt nicht, Alter. Zählst jetzt einfach alle Leute aus dem Film auf, den wir später noch haben, ey. Kommt er hier mit Morgan Freeman, das ist der nächste Brad Pitt, pass auf.
Happy Birthday to you.
Könnte sein, ja.
Brad Pitt mehrstimmig.
Ja, könnte sein, Brad Pitt mehrstimmig.
So, hauen Sie einen Tipp raus.
Ich haue den Tipp raus, 8,5.
Der ist korrekt,
der ist
Monsieur.
Korrekt.
Happy Birthday.
Dankeschön.
Das ist richtig, 8,5 für Mon Debut. Auch dieser Film wieder eine Empfehlung von mir. Ich mochte den.
Sehr gut. Ja, wenn es um nichts geht, haue ich hier eine Glanzleistung im Punkteraten hin.
Siehst du, das ist der Druck weg.
Ist der Druck weg, ja. Einfach mal, wie du Mo den Tipp gegeben hast. Einfach mal flowen, ja, wie beim Malen. Einfach mal machen.
Einfach drauf los.
Intuitiv, nicht drüber nachdenken. Ja, und schon gewinnt er das Punkteraten beim Supporter, bei der Supporter-Episode. So geht das.
Ja. Mhm. Siehst du, das hast du doch heute echt gute Chancen.
Habe ich gute Chancen, das 6-2 voll zu machen. Mhm. Geil.
Just another birthday party with the folks.
Absolut.
Hat er wieder Glück gehabt.
So, okay, während ich meinen Film rezensiere, kannst du dir überlegen, was du da eine zweite Rezension machst, oder?
Ach so, ja.
Was du dir so aus den Fingern saugst. Und ich rede in der Zeit über einen Film aus dem Jahr 2019. Und dieser Film heißt Blackbird. Eine Familiengeschichte.
Ah.
Mit Untertitel.
Ja. Wollte ich auch mal sehen.
Schon mal untergekommen.
Mhm. Ja,
cool.
Ja.
Haben tatsächlich nicht viele gesehen. Zwei in meiner Bubble. Classic Dave natürlich wieder dabei. Und den habe ich mal jetzt gesichtet. Und ohne mein Wissen ist es tatsächlich so eine Art Weihnachtsfilm.
Ach was.
Weil hier Weihnachten thematisiert wird, obwohl er nicht zur Weihnachtszeit spielt.
Mhm.
Werde ich gleich erzählen. Insofern habe ich hier unfreiwillig praktisch noch einen Film gesehen, der sehr gut zu Weihnachten passt. Und der Regisseur des Ganzen war Roger Mitchell. Das ist der Regisseur von Notting Hill. Und
okay.
Der Regisseur von Morning Glory, ist auch ein Film, den ich kenne, mit Rachel McAdams und Harrison Ford und so. Fand ich okay.
Echt? Morning Glory fandst du okay?
Habe ich damals noch Sneak Preview gesehen und war okay.
Mhm.
Kann man machen. Das Drehbuch stammt vom Originalautor tatsächlich, der Buchvorlage. Das Buch heißt Silent Heart und wurde geschrieben vom Dänen Christian Torpe. Und der durfte auch das Drehbuch zum Film schreiben, was ja nicht allzu häufig passiert.
Mhm. Finde ich aber immer gut, wenn das gemacht wird.
Ja. Finde ich auch ganz cool. Aber es ist nicht, also ich habe auch oft Interviews gesehen, wo halt der Regisseur sagt, dass es halt immer so ein Faktor X ist, weil nur weil einer ein gutes Buch schreibt, heißt nicht, dass er das Ganze als Drehbuch umsetzen kann, weil der halt nicht weiß, was er da rausnehmen soll, weißt du?
War ja beim Paten ein Riesenthema.
Ah, okay.
Dass der Autor des Mario Buches Kruse, dann, genau, dass der dann auch das Drehbuch schreibt und ob das eine gute Idee ist und. Ja.
Hast du das Buch damals gelesen von der Vorlage?
Ich habe zwar angefangen, leider auch das nicht zu Ende gelesen.
Das kenne ich ja tatsächlich.
Das ist gut, ne?
Ja, ist ein Megabuch.
Mhm.
Fand ich richtig gut damals. Was mich hier gereizt hat, ist die Schauspielriege, die hier gecastet wurde. In erster Linie natürlich die besonders starken weiblichen Schauspieler, die hier im Vordergrund stehen. Aber dazu komme ich gleich. Es geht um die Matriarchin einer Familie. Wir sehen am Anfang des Films, dass die nicht in guter Verfassung ist, dass sie gerade mal so aus dem Bett rauskommt, dass sie so mit den Händen ihre Beine praktisch so aus dem Bett holen muss und ist total geschwächt. Und die versammelt ihre Familie in ihrem Haus. Der Grund ist, sie will Abschied nehmen. Denn sie ist schwer krank.
Mhm.
Und die ist körperlich so geschwächt und hat sich in Absprache mit ihrem Mann dafür entschieden, der wiederum ist Arzt.
Mhm.
Und der hat ihr eine Pille besorgt, mit der sie im Leben halt ein Ende setzen will.
Okay, Euthanasie.
Genau, so heißt, glaube ich, das Ding genau. Und
Sterbehilfe halt.
Genau, Sterbehilfe, was in Amerika, glaube ich, noch illegal ist. Das heißt, alles, was sie macht und so weiter, ist verstößt gegen das Gesetz. Und die haben sich so abgesprochen, dass der Mann, während sie das macht, praktisch spazieren geht und die das so verkaufen, von wegen, er kam zurück.
Dass er nicht dafür belangt werden kann.
Genau, er kann nicht belangt werden, weil er wusste nichts davon.
Weißt du, ob das in den USA bundesweit so ist?
Das ist eine gute Frage, ob das von Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig ist. Das kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt generell in den Staaten untersagt ist. Auf jeden Fall da, wo der Film spielt, ist es praktisch illegal.
Okay. Ja, weil es gibt ja von hier einen regelrechten Tourismus dahingehend in die Schweiz.
Weil es in der Schweiz erlaubt ist. Mhm. Ja, richtig. Ja, die Schweiz hat ja sowieso eine Tradition von diesen Kliniken, wo man dann so irgendwie auch so die letzten Stunden verbringt, weißt du, so eine Sanatorien und so eine Kur.
Ja, da ist ja auch was so Beerdigungen und so ein Kram angeht, sind da ja ganz andere Sachen möglich.
Okay.
Was da gibt's dann da? Also gut, das gibt's hier in Brandenburg auch tatsächlich, so einen Wald, wo die Leute dann unter irgendwelchen Bäumen begraben werden.
Mhm.
So ein Waldfriedhof. Und in der Schweiz wirst du dann aber auch, kannst du halt irgendwie deine Asche auf dem Berg verstreuen oder sonst was. Das ist halt lange nicht alles so geregelt wie in Deutschland.
Aber halt in der Geschichte, der gerade so der Künstlerbranche und der Filmbranche und Maler und alles mögliche sind ja oft in die Schweiz gegangen, um da ihre letzten Tage noch zu verbringen und so.
Ja, weil es natürlich auch einfach schön dort ist.
Natürlich auch wegen der schönen Landschaft, ja. Okay, so. Wo bin ich stehen geblieben? Genau. Und das Ganze soll passieren am Ende dieses Wochenendes. Mhm. Das ist praktisch irgendwie Freitag. Die kommen alle angereist aus verschiedenen Richtungen. Ich werde gleich nochmal erwähnen, wer hier involviert ist, was diese Familie angeht. Und am Ende dieses Wochenendes soll halt irgendwie dieser Suizid, ich nenne es mal Suizid, stattfinden. Und in dieser letzten Zeit ihres Lebens kommen halt auch so dunkle Geheimnisse der Familienmitglieder zum Vorschein. Und einige von denen zweifeln auch. Es wechseln sich so ein bisschen die Meinungen, weil die wussten natürlich, was die Mutter vorhat. Die wurden informiert darüber.
Ah ja, okay.
Aber einigen kommen halt Zweifel im Laufe dieses Wochenendes, ob das der richtige Weg ist. Und versuchen das dann zu verhindern teilweise und überlegen dann, ob es vielleicht auch einen anderen Weg gäbe. Aber die Mutter und der Vater haben sich halt entschieden. Aber es geschehen so ein paar Momente zwischendurch, dass Zweifel an dieser Entscheidung kommt, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil das ein Spoiler wäre. Mhm. Und es spielt alles quasi um das schöne Haus rum, was so am Strand gesetzt ist, also sieht wunderbar aus und es spielt alles so um und in dem Haus. Also es gibt keine anderen Locations und es gibt auch keine anderen Schauspieler, außer diese 8 Schauspieler und Charaktere, die sich zu dieser Zeit in diesem Haus befinden. Das sind die einzigen Menschen, die hier in dem Film zu sehen sind.
Das heißt, der ganze Film ist die Auseinandersetzung damit, ist das cool, das zu machen oder nicht? Oder geht es noch um andere Dinge?
Nee, es geht doch um andere Dinge. Es geht doch um Familiengeheimnisse, um Beziehungen untereinander. Das werde ich gleich nochmal erwähnen. Es ist das Thanksgiving-Wochenende. Mhm. Das ist dieses Weihnachtsthema. Und die Mutter, der natürlich auch so...
Was?
Was?
Es ist das Thanksgiving-Wochenende, das ist das Weihnachtsthema. Jetzt bin ich verwirrt. Ist jetzt Thanksgiving oder Weihnachten?
Ich leite gerade über. Es ist das Thanksgiving-Wochenende laut Kalender.
Ja.
Und die Mutter, der ihr jeder Wunsch erfüllt wird von ihrer Familie, weil das ja ihr letztes Wochenende ist, wünscht sich aber, weil das Thanksgiving-Wochenende so langweilig ist, dass wir ein Weihnachtswochenende draus machen.
Ach so.
Und schickt dann irgendwie, die Männer der Familie los, dass die einen Weihnachtsbaum irgendwo fällen im Wald. Mhm. Es wird alles weihnachtlich geschmückt, Weihnachtsmusik wird aufgelegt und die machen aus Thanksgiving kurzfristig einfach ein Weihnachtsfest.
Krankheitsbedingt vorgezogen quasi.
Richtig, weil sie will nochmal Weihnachten feiern und Thanksgiving ist einfach zu langweilig, um sich da zu verabschieden. Mhm. Kommen wir zu der Besetzung, die mich sehr gereizt hat. Die Mutter wird gespielt, die Hauptrolle von Susan Sarandon. Ihre beste Freundin ist noch mit an Bord in dieser Gesellschaft. Das ist die einzige, die nicht zur Familie gehört. Die heißt, die wird gespielt von Lindsay Duncan. Hat man definitiv auch gesehen, hat 150 Credits, spielt bei Birdman mit und bei 1000 anderen Filmen. Mhm. Das Gesicht kennen wir. Die 2 Töchter. Auch sehr hochkarätig. Kate Winslet ist die eine. Mhm. Die bringt ihren Ehemann mit. Der wird gespielt von Rainn Wilson. Ziemliches Mismatch aus der Hölle auf jeden Fall.
Na, ist krass. Ne?
Und mit dabei ist auch der Teenager-Sohn von den beiden. Und die sind eher so spießig unterwegs. Ja, eher konservativ. Komplettes Gegenteil zu ihrer Schwester. Die 2. Tochter, Mia Wasikowska. Die kommt mit ihrer lesbischen On-Off-Beziehung an. Das ist die 2. Person, die nicht zur Familie gehört. Entschuldigung, stimmt. Mia Wasikowska wiederum hatte psychische Probleme, ist bipolar und hat auch so ihre Leichen im Keller. Und sie und Kate Winslet, also diese beiden Schwestern untereinander, verstehen sich gar nicht. Also Kate Winslet kommt überhaupt nicht klar mit dem Lifestyle von Mia Wasikowska, dass sie einmal weg ist und dann irgendwie unerreichbar und dann nach 3 Monaten wieder auftaucht. Mhm. Und Kate Winslet wiederum ist eine absolute Spießerin für sie und ist auch jemand, mit dem sie überhaupt nicht irgendwie kann. Und die beiden kabeln sich und giften sich auf jeden Fall auch an die ganze Zeit.
Okay.
Susan Sarandons Ehemann wird gespielt von Sam Neill. Auch nicht gerade ein Unbekannter. Mhm. Und diese 8 Schauspieler und Charaktere sind praktisch alles, was wir hier in diesem Film sehen und die Beziehungen untereinander.
Das ist irgendwie eine ähnliche Aufmachung wie bei The Humans.
Ah, okay. Ja, den habe ich ja noch, den habe ich gerade auf meine Wunschliste geschoben. Also den wird von mir auf jeden Fall auch nachgeholt, The Humans. Mhm. Weil der ist noch in einem Sender drin, den ich noch gebucht habe. Mhm. Und dann den Film, den ich noch gucken will, also den werde ich auch mal demnächst nochmal Punkte nachrechnen. Und dadurch, dass das auch so ein sehr intimer Kreis an Schauspielern ist, ist die Bindung der Akteure, die hier an diesem Film mitgearbeitet haben, super groß gewesen am Ende des Films. Die haben sich am Ende tatsächlich Blackbird-Tattoos stechen lassen, alle unisono. Ich glaube, es ist eine Amsel, oder?
Alle?
Blackbirds sind Amseln. Ja, alle von diesen 8 Schauspielern haben praktisch, ich weiß nicht, ob alle an der gleichen Stelle, aber die haben alle das gleiche Amsel-Tattoo.
Mhm. Weiß nicht, ob Blackbird eine Amsel ist, keine Ahnung.
Seit den Dreharbeiten. Ich glaube, es ist eine Amsel.
Mhm.
Ja. Und das ist natürlich großes Schauspielkino. Das sind alles gute Akteure. Es ist, was so filmische Familienchroniken angeht, mit vielen Leichen im Keller, die dann irgendwie so langsam ans Tageslicht kommen, ist es für mich nicht die Königsklasse, wie zum Beispiel August, Osage County.
Okay.
Den finde ich groß.
Mhm.
Da kommt er nicht ran, aber er ist trotzdem sehenswert. Mhm. Auch wenn manchmal ein bisschen so Hausfrauenkino. Also ein bisschen melodramatisch.
Ach, okay.
Ja, mhm. So in manchen Momenten. Aber er umschifft das auch gut in anderen Momenten, wo du dann Susan Sarandon, die dann irgendwie so den Sohn von Kate Winslet so zur Seite zieht, weißt du, wo die dann alleine sind. Er schmückt dann so den Weihnachtsbaum und da sitzt dann Susan Sarandon. Die sagt dann so, ich bekomme ja nicht mit, was du in der Zukunft so erleben wirst. Deswegen gibt's da irgendwas, was ich wissen muss. So, hau mal raus. Was hast du denn für tiefste Geheimnisse? Und dann fragt sie ihn halt so, bist du schwul? Er so, nee. Und dann so, was willst du mal werden? Und dann teilt er ihr halt so seine Träume mit, dass er Schauspieler werden will und so. Mhm. Und sie ist halt die Erste, die das erfährt. Und fördert ihn halt so in dem, was er macht. Also es sind so schöne Momente teilweise drin. Aber kommt nicht ganz ohne Kitsch aus. Er hat auch teilweise 2-3 witzige Momente, gerade um Rainn Wilson rum, der natürlich wieder diesen töffeligen Ehemann spielt,
mhm.
der recht konservativ daherkommt, aber dann auch so ein bisschen neue Seiten zeigt. Und du siehst auch, dass die Beziehung zwischen ihm und Kate Winslet so ein bisschen eingeschlafen ist, dadurch, dass die beiden halt diesen Alltag haben mit dem Kind und so und mit der Arbeitswelt. Und das wird ja auch ein bisschen aufgebrochen durch dieses ungewöhnliche Wochenende. Und ja, und das wird natürlich emotional, weil Mia Wasikowska, die sich zwar erstmal damit zum Beispiel angefreundet hat, dass die Mutter sich aus dem Leben scheidet, so kriegt dann komplett irgendwie kalte Füße und will sie dann daran hindern und kriegt dann Panik und sagt dann, sie ruft die Polizei, wenn ihr das macht so.
Okay.
Also ich werde dann die Polizei anrufen und werde sagen, was sie hier plant und die sollen das verhindern, weil ich fühle mich nicht wohl dabei, dass du dich hier umbringst.
Mhm.
Auch wenn die Eltern das wollen und sie respektiert diesen Wunsch aber nicht und geht da so ein bisschen gegen an und dann ist natürlich ein bisschen Konfliktpotenzial in der Familie da. Das ist Blackbird. Eine Familiengeschichte, wie es im deutschen Untertitel heißt. Und ja, das war es meinerseits. Geht 97 Minuten.
Oh, okay, das geht ja.
Ja. Ist nicht allzu lang und breit getreten. Aber auch hier ein kleines Szenario, kleiner Film, auch wenn große Namen. Ja, und sicher nicht jetzt der größte Vertreter seines Genres.
Mhm. Aber sehenswert, meinst du?
Ja, durchaus sehenswert.
Okay.
Ich würde mal zu dem Punkt überleiten. IMDb 6,6.
Mhm.
Der hat einen Metascore von 53. Da haben wahrscheinlich einige ein bisschen was auszusetzen. Rotten Tomatoes 6,2 von 10. Es gibt keine Publikumsbewertung für Blackbird und Letterboxd ist bei einer 3,3.
Alles nicht so toll.
Nee, so mega prall ist es nicht, ne.
Ich schwank so ein bisschen. Und sage 7,5.
Nee.
7.
Das ist eine 7.
Ja.
7,5 ist ein bisschen zu hoch.
Das habe ich befürchtet. Aber immer wieder zu optimistisch unterwegs.
Das ist eine 7 geworden. Ja, naja, gut, okay. Wegen den Schauspielern hätte schon eine 7,5 drin sein können.
Mhm.
Aber da gibt es aus dem Genre schon einige bessere. Ich mochte auch den, der hat auch bei mir besser abgeschnitten als bei dir, diesen, wo die diese Totenwache haben mit Adam Driver und so.
Ja.
Dieser 7 Days.
Ah, den fand ich aber auch nicht schlecht.
Nee, schlecht fandst du den nicht, aber den fand ich zum Beispiel auch noch besser als Blackbird. Ist ja auch so eine Familienstory.
Ach so. Okay. Mhm.
Jason Bateman war noch dabei und
ja,
so.
Ja,
ja. Den fand ich ganz cool.
Mhm.
Gut. So viel zu Blackbird.
Cool.
Hey, happy birthday.
Thank you. Sehr nett. Ja, ich bin hier in live, um die Geburtstagsgrüße zu empfangen, ja.
Das ist anständig.
Man muss nicht immer Happy Birthday mit Alessandro ins Mikrofon schreien.
Ja, ihr habt es so schwer. Okay, so jetzt mein Plan B.
Ich bin gespannt.
Spreche über eine Serie.
Mhm. Die Simpsons kommt jetzt. Freestyle der jetzt.
Genau, Alf.
Ja, muss ich Alf rezensieren. 9 Jahre her, aber egal.
9 vor allem, ey.
Was ja, stimmt, ein bisschen länger.
Alf ist wirklich lange her.
Ich werde schon zusammenkriegen. Ralf hasst Katzen.
Ralf hasst Katzen, das wäre so schön. Ja, genau. Nee, das Schöne ist, bei der Serie muss man eigentlich nur grob die Prämisse erklären und dann reicht das, glaube ich, schon. Mhm. Weil da muss sich schon jeder selbst ein Bild von machen und das wäre, glaube ich, völlig sinnfrei, jetzt hier im Detail aufzulisten, was passiert. Deswegen klappt das, glaube ich, ganz gut.
Okay.
Also, sie trägt die schöne Tagline "Give peace a fucking chance" oder "They give peace a bad name".
Okay, Bon Jovi lässt grüßen
oder was. Oder? Und das passt so geil zu dem Typ und zu der Serie und zum Intro und. Die Rede ist von Peacemaker.
Ah ja.
Im Original von HBO Max. Die erste Staffel umfasst 8 Episoden, zweite kommt. Und da bin ich schon einigermaßen heiß drauf, weil, das kann ich vorwegnehmen, ich hatte eine Menge Spaß mit der Serie.
Und wir haben ja schon festgestellt, dass du ein mieser John Cena-Fanboy bist.
Ja. Die hatte da auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Mhm. Weil ich meine, wir haben beide Suicide Squad gesehen. Mhm. Ich sogar mehrfach.
Echt, ja?
Mhm. Mag den tatsächlich sehr, den Film. Und da ist er ja schon sowas wie ein Antagonist. Auch wenn er irgendwo in der Heldentruppe ist. Aber ja, so seine Figur ist schon noch recht kontrovers. Mhm. Und deswegen fand ich das total spannend, dass die einen Spin-off machen von Suicide Squad mit seiner Figur. Also hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet. Aber hat sich rausgestellt, ist echt ganz interessant, weil der kriegt jetzt hier natürlich echt eine Backstory, die, und damit spoilere ich nichts, dafür sorgt, dass du den echt lieben lernst. So, weil du irgendwie nachvollziehen kannst, warum der so am Arsch ist. Oder warum der auch so ein Wichser ist, weil das war ja schon in Suicide Squad, gab es ja so den einen oder anderen Moment, wo der sich halt mal so gar nicht im Teamspirit verhalten hat. Und hier kriegst du so ein bisschen, naja, eine Erklärung wäre jetzt zu viel, aber ja, man versteht den danach halt irgendwie besser und das wird sehr unterhaltsam inszeniert. Mhm. Also der Film setzt, ich glaube, 5 Monate nach Suicide Squad ein, weil der wurde ja ziemlich verletzt so und dann war der eine Weile im Krankenhaus, kommt dann raus und geht dann erstmal wieder nach Hause.
Also du redest jetzt von einer Serie, oder?
Ja.
Die Serie setzt ein.
Genau, die Serie setzt der Film. Richtig.
Okay.
Ja. Weil es ist ein Spin-off.
Ja, weil du gesagt hast, der Film setzt 5 Monate danach
ein. Ach so, deswegen nee.
Ich dachte, du redest jetzt vom ersten zum zweiten Teil, aber du meinst die Serie.
Nee, genau.
Okay, gut.
Also, The Suicide Squad war 2021. Dann erzählen die in der Serie, die von diesem Jahr ist.
5 Monate später. Okay.
Und er war eben eine Weile im Krankenhaus und kommt dann wieder nach Hause. Mhm. Und dann geht's erstmal drum, dass er seinen Vater aufsucht, weil er sein Haustier zurückhaben möchte. Das ist nämlich Igli. Igli ist ein Weißkopfadler.
Okay.
Und ist halt sein bester Freund.
Schönes Haustier auf jeden Fall.
Er ist, bester ja, Freund. Auf jeden, das ist so cool, Alter, weil Igli hat schon auch einen eigenen Kopf, aber man merkt schon, also die unterhalten sich auch und so und versteht den und ist definitiv sein bester Freund. So ein sehr loyaler Kerl.
Wie die unterhalten sich?
Na, Igli sitzt neben ihm und John Cena, also hier Christopher Smith, Peacemaker in der Rolle, der erzählt ihm was.
So. Okay, aber nicht der Adler redet mit ihm.
Oder? Nein.
Fiktiv
nee, es ist ein Adler. Also es ist tatsächlich ein Adler, aber der ist halt nicht nur gut dressiert, sondern sehr offensichtlich auch schon lange an seiner Seite und so, da gibt es ein relativ blindes Verständnis.
Ist der animiert?
Ja, gehe ich mal schwer von aus.
Okay.
Aber es ist gut gemacht. Mhm. Also auch hier wieder, ne, HBO Max, da lassen sie sich nicht lumpen. Die hat auf jeden Fall ein bisschen was gekostet, die Serie. Mhm. Ja, also dann. Ja, eben, dann will er erstmal zu seinem Vater zurück. Ne, ich glaube, davor wird er von diesem Team kontaktiert, ist aber die Reihenfolge ist auch egal. Ding ist, er geht zu seinem Vater zurück, den wir hier ja erstmalig kennenlernen. Der hat ja im Film überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Und das ist Robert Patrick.
Geil.
Der spielt hier Augie Smith und ist der krasseste Hillbilly. Und ich meine, er hat schon tatsächlich jetzt so in der letzten Filmgeschichte öfter mal so einen Typen gespielt, ne, der so ein krasser Redneck ist. Aber hier halt echt stark in Richtung Ku Klux Klan.
Okay.
Der ist nämlich auch so eine Art Superheld. Und das Kostüm oder seine Rüstung, die er da hat, die geht schon auch stark in die Richtung und ist auf jeden Fall ein Mean Motherfucker hier in der Serie. Und über ihn und das schwierige Verhältnis, was die beiden haben, kann man halt schon relativ schnell sehr gut nachvollziehen, warum der so geworden ist. Weil er halt den beschissensten Selbstwert überhaupt anerzogen bekommen hat von seinem Vater, der den halt natürlich übelst misshandelt hat. Mhm. Und deswegen ist so diese Vater-Sohn-Beziehung hier schon auch ein Thema. Naja, und als er dann eben seinen Adler zurück hat, ein neues Kostüm, wird er von einer Gruppe Agenten konfrontiert und die erzählen ihm, was jetzt Phase ist und stellen ihn vor die Wahl, dass er entweder zurück in den Knast kommt, weil die ihm eine Menge anhängen können. Das hat viel mit The Suicide Squad zu tun. Ne? Dinge, die er da getan hat, können ihm halt hier zum Problem werden. Deswegen hast du also auch da den direkten Bezug zum Film. Und die Alternative ist, er schließt sich ihrem Projekt an. Die haben nämlich eine Mission, die sie erledigen müssen. Das Ganze heißt Project Butterfly. Und ja, dann ist ja klar, dass er natürlich das macht. Weil die brauchen zum einen Informationen, die er hat. Das hat auch ein bisschen was mit Suicide Squad zu tun. Und natürlich brauchen die auch irgendwo seine Skills als Peacemaker. Mhm. Ja, und da kommen dann noch ein paar Figuren dazu, die mitunter sehr lustig sind. Weil da gibt's einen so einen Typ, der ist so ein krasser Fanboy von Peacemaker und hat sich selber eben auch so zum Superhelden ein bisschen hochtrainiert, ist aber eigentlich voll der dünne Typ, der halt primär irgendwelche Sprüche klopft. Aber der ist schon auch recht loyal unterwegs und ist demzufolge eben auch in den meisten Episoden dabei. Das ist auf jeden Fall auch eine echt lustige Figur. Jetzt die Dame, die mit in diesem Project Butterfly ist, das wird gleich zu Beginn etabliert, dass die undercover ist, weil das ist Amanda Wallers Tochter. Wird hier gespielt von Danielle Brooks. Das ist Tasty bei Orange is the New Black. Mhm. Und das Team rund um sie weiß aber natürlich nicht, dass sie mit Amanda Waller irgendwie verbandelt ist. Und das wird dann im weiteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen. Dann haben wir Freddy Stromer, der hier Edwin Chase spielt. Das ist eben dieser Vigilante, der heißt er dann als Superheld.
Okay.
Und ich meine, den kennt man aus Harry Potter und sowas, ne? Also der ist auch schon eine ganze Weile dabei, aber das hier, also so habe ich den noch nicht gesehen, ist sonst, glaube ich, eher immer so ein bisschen der Brave und hier haut er halt echt tierisch auf die Kacke, aber das macht die Serie insgesamt. Dann haben wir Jennifer Holland, die hier Agent Harcourt spielt, die hatten wir auch schon bei The Suicide Squad, ist die kurz aufgetaucht und ich glaube dann nochmal jetzt bei, stimmt, bei Black Adam hatte ich einen kurzen Auftritt, da meinte ich noch zu dir hier, guck mal, die Blonde, die ist generell aus dem DC-Universum. Also die Figur ist da schon mal aufgetaucht. Und aus Brightburn müsstest du die Schauspielerin auch kennen. Also ich glaube, weiß eh, wer das ist.
Ja, gut möglich.
Ja, Steve, und ich weiß nie, wie er heißt. Steve Agee, der Typ, den wir aus x Sachen kennen, aus New Girl war er doch, hat er auch eine Rolle gehabt, in Superstore ist er doch auch dieser herrliche Slacker-Mitarbeiter. Hm. Weißt du, dieser ganz große, rothaarige Typ?
Ja, ich weiß, wer das ist.
Wie würdest du, weißt du, wie der Nachname ausgesprochen
wird? Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Aber der spielt auch ganz viel in diesen, bei Sarah Silverman, bei der Show war er dabei und so, bei diesen ganzen
Comedy-Shows
und so, man sieht den immer.
Der war ja bei The Suicide Squad, war der ja auch schon in dem Team von Amanda Waller mit drin.
Ich erinnere mich,
ja. Eben. Seine Rolle heißt John Economus. Und den spielt er hier natürlich auch. Und tatsächlich kommt der größer zum Einsatz als jetzt in den Suicide Squad-Filmen.
Okay.
Und das ist ein geiler Typ. Na, und dann haben wir noch Chakwudi Iwuji. Der spielt Clemson Mern. Und der ist so ein bisschen der Anführer von diesem Project Butterfly. Hat aber auch noch eine eigene Agenda natürlich. Und dann habe ich mich noch sehr gefreut, dass am gewissen Punkt Christopher Heyerdahl auftaucht. Hm. Weil, also ich sehe den immer gerne. Na, und das,
der Schwede.
Der Schwede, naja. So geil, ne, dass der, weil ich glaube, der ist tatsächlich Kanadier oder sowas.
Hat aber dänische Wurzeln oder so, war das
nicht? Ja, so? Der Heyerdahl ursprünglich, ich glaube sogar norwegisch.
Norwegisch, okay.
Oder Schwedisch? Ja, weil da gab es doch diese Explorer-Familie rund um Heyerdahl damals. Aber ja, nee, also ich glaube gebürtiger Kanadier und hat halt wirklich nur über den Namen was damit zu tun. Aber er spielt halt so oft irgendeinen skandinavischen Typen.
Ja, das
ne?
stimmt.
Ja. Ja, und das Ding, created, geschrieben und alle fünf Episoden Regie geführt, James Gunn. Dann gab es noch drei andere Regisseure. Mhm. Und Autoren haben wir noch, was? Brad Anderson, Jody Hill Rosemary Rodriguez. Ja, und ey, James Gunn hat das halt mal kurz in 8 Wochen Quarantäne während Covid geschrieben.
Geil.
Und hat eigentlich nicht gedacht, dass das überhaupt gemacht wird. Und schwupps, ist es das geworden.
Warum war der 8 Wochen in Quarantäne, Alter? Was ist denn das für eine Zahl?
Tja, wer weiß.
Ich meine, Quarantäne 1 bis 2 Wochen, okay, aber dass man 8 Wochen in Quarantäne ist.
Naja, weißt du, kommt ja drauf an, vielleicht war er in irgendeiner Produktion, ne? Weil oftmals haben die ja solche Bubbles errichtet, wo du dann pandemiebedingt
musste dich abschotten.
Wo die komplette Crew isoliert war, ja.
Das könnte natürlich sein, ja.
Sowas könnte das gewesen sein.
Mhm.
Ja. Ey, und eins der Highlights bei dieser Serie, und da, ich finde, es gibt wirklich eine Menge davon hier, ist die Intro-Sequenz. Weil das ist eine Tanzchoreo mit allen Figuren oder den wichtigsten Figuren aus der Serie. Mhm. Und zwar völlig egal, dass die in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Die sind dann einfach alle auf so einer Bühne und tanzen halt die gleiche Choreo zu dem Intro-Song.
Okay.
Und das ist so herrlich bekloppt, aber halt so ernst gemeint, dass es halt echt witzig ist.
Mhm.
Und deswegen, also auch wenn es immer wieder die gleiche ist, ich habe mir das jedes Mal angeguckt. Das ist wirklich so geil bescheuert. Weil die halt zu so einem Rocksong einfach so eine Choreo einstudiert haben, die auch noch voll scheiße ist.
Okay.
Aber irgendwie schockt's. Also es, ja, ist witzig. Also es gibt halt so geil die Tonalität von der Serie her, weil das ist schon wirklich wieder mal so ein Fall, wo du die perfekte Kombination aus Gewaltdarstellung und Comedy hast.
Mhm.
Die hat wirklich witzige Momente und ist herrlich brutal und ja, also ich glaube, so wenn man Suicide Squad mochte, also jetzt eben den zweiten, dann hat man eine ganz gute Ahnung, in welche Richtung das geht. Weil das ist, also ich würde schon sagen, die Tonalität passt sehr gut dazu.
Wie ist die Laufzeit?
40 Minuten immer, so eine Episode.
Mhm. Geht ja.
Ja, ja.
Also recht kurzweilig.
Ja.
Okay.
Naja. Adrian Chase sollte ursprünglich von Chris Conrad gespielt werden. Da ist dann Freddy Stromer eingesprungen und ich bin echt froh drüber, weil das macht er wirklich gut. Ja. Übrigens, die Härte finde ich, das habe ich nachgelesen, John Cena war zum Zeitpunkt, als diese Eröffnungstanzsequenz geprobt wurde, war der in anderen Dreharbeiten, konnte da also nicht mitproben. Und dann ist Alan Tudyk eingesprungen als Stand-in für ihn.
Okay.
Weil Alan Tudyks Frau, Carissa Barton, die hat die Choreo gemacht für den Tanz.
Ach.
So, finde ich ein bisschen schade, dass Alan Tudyk dann nicht auch in der Serie gelandet ist.
Ja, den hättest du ja immer gerne gesehen in jeder Serie.
Eben, der ist immer eine Bereicherung.
Auch von ihm ist Lee ein Fanboy.
Oh ja. Ja, und du, ich bin froh, dass da eine zweite Staffel kommt.
Hm.
Ja. Ja, und ich dann stand in den Trailfacts noch, dass The Comedian auch so ein bisschen Vorlage ist für Peacemaker. Und da, also ich meine, allein kostümmäßig und so ist da ja schon auch was dran, ne? Also aus Watchmen.
Ja, ja, schon klar.
Ja.
Okay.
Beziehungsweise andersrum, dass Peacemaker die Vorlage war für The Comedian.
Ach so, Peacemaker so war die Vorlage für den Comedian.
Ja, weil den gab es ja zuerst, meine ich, ne?
Comic-technisch schon, ja.
Ja.
Okay.
Kann man schon erkennen, finde ich, wenn man es weiß.
Joa.
Ja.
Weiß nicht, ob ich das akzeptieren kann.
Okay. Naja. Du bist aber, also ich meine, du warst ja von Suicide Squad jetzt auch nicht so
was?
Überzeugt, oder?
Von dem zweiten meinst du jetzt? Das Suicide
Squad? Den mochtest du auch, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob du da so in meinen Regionen warst.
Also den ersten fand ich Medium.
Mhm.
Aber da war ich auch teilweise versöhnlicher als manch anderer. Aber den zweiten fand ich super.
Ja?
Ja.
Okay.
Der war geil.
Ja, ich mochte den auch.
War echt einer meiner Highlights, so was die Popcorn-Filme angeht in dem Kino, ja.
Ja, aber dann musst du die Serie auf jeden Fall gucken.
Ja, ja. Gucken wir die noch an.
Also das ist schon echt sehenswert. Ich habe das sehr gefeiert, Alter.
Die habe ich schon noch auf dem Schirm.
Ja. Ja, geil. Dann kann ich ja die Zahlen vorlesen.
Ja, dann mach das mal.
8,5 auf IMDb. Das ist schon auch echt gut. Metascore ist bei 69. Und auf Rotten Tomatoes habe ich gerade nur Prozentzahlen, warum auch immer. Sehe ich gerade. Das sind von der Kritik 95% und vom Publikum 87%. Mhm. Keine Ahnung, warum ich da...
Hast du wieder vergessen, wie als Second Jan uns da...
Ja, nee, das habe ich mir einmal natürlich reingekloppt. Ich weiß, wie es geht. Ich frage mich gerade nur, das kann aber auch sein, zum Zeitpunkt, als ich das rausgeschrieben habe, gab es vielleicht noch keine, weil ich habe die natürlich direkt, als die zu sehen war, habe ich mir die dann angeguckt. Mhm. Vielleicht gab es da noch keine Bewertung, aber das kann ich jetzt mal nachholen. Ich habe das gerade mal angeguckt hier auf Rotten Tomatoes. Wie sieht's denn da aus? Ja, also Zahlen sind tatsächlich Ticken runtergegangen, zumindest bei der Kritiker. Bei den Kritikern, da sind wir jetzt bei 94%, aber im Schnitt 7,7.
7,7,
das okay. Ist immer noch sehr ordentlich. Ja. Publikum ist bei 89% mit 4,3 im Schnitt.
4,3 von 5.
Ja.
Okay.
Ja, das ist schon wirklich eine coole Serie, Alter. Mhm. Fand hier sehr vieles sehr, sehr cool.
Na gut. Jetzt muss ich raten.
Yes.
Ich gehe mal diesmal nicht hundertprozentig davon danach, wie du geklungen hast oder wie euphorisch du warst oder wie du es umschrieben hast.
So, so.
Sondern ich packe mal ein bisschen noch hier von dem Lee rein, den ich kenne. Und da ich ja deinen Geschmack weiß und da ich weiß, auf was für Filme du stehst und da ich weiß, auf welche Schauspieler du stehst, wage ich es mal und sage, es ist eine 10.
Ja, natürlich ist es eine 10.
Es ist eine 10.
Ja.
Okay.
Das.
Cool.
Ist goldrichtig. 10 Punkte, it is. Logisch.
Nice.
Must see. So.
Happy birthday to you.
Tam, tam.
Thank you, thank you. Das ist mir unangenehm fast, dass du meinen Geburtstag so.
Habe ich jetzt eigentlich alle schon gedrückt? Nee, pass auf.
We all just came out to say happy birthday.
Das ist auch schön. We all just came. Ich sehe nur dich, Alter.
Ja, yeah, me, myself,
and I. Das ist mein ganzer Freundeskreis, ja. Alle sind gekommen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren.
Ich und meine multiplen Persönlichkeiten.
It's your birthday.
Okay. Den erkennst du aber. So, da weißt du sogar, wer es ist.
It's your birthday.
Oh, ja, auf jeden Fall. Warte mal, die Stimme kenne ich.
Nochmal?
It's your birthday.
Alter, okay, das klingt ganz, ganz laut auf jeden Fall
im Kopf. Ja, auf jeden kennst du den.
So eine bestimmte Art zu reden. Drück mal nochmal.
It's your birthday.
Alter.
It's your birthday. It's your birthday.
Zur Verwirrung nochmal was anderes.
Can we have more birthday cake?
Ja, super, Alter. Jetzt bin ich hier gerade im Überlegen.
Ach komm schon, das weißt du doch, Alter.
It's your birthday.
Alter Engländer.
Ich komme nicht drauf gerade. Ach so, es ist Michael Caine.
Yes.
Ja, okay, alles klar. Siehst du, das ist so markante Stimme. Ja, ey, ja. Ich komme nicht drauf. Muss erst mal abrufen. Mhm. Klar, Michael Caine. Ja. Nice.
Ja, cool.
Haben wir eine Menge Geburtstagshampels, wenn wir mal hier jemanden zu Gast haben sollten, ne? Der auch mal Geburtstag hat, zufällig. Da passt das gut. Kannst jetzt eine Geburtstagsschublade aufmachen.
Ja, schon passiert, leider.
Leider.
Ja,
zu den 3000 Samples.
Ja eben, es wurden dann doch ein paar mehr. Das war natürlich auch nicht der Plan.
Ist schon ausgeartet hier unsere Zahlen. Also wir haben auch klammheimlich haben wir die 2500 überschritten, habe ich glaube ich auch im Bash erwähnt.
Ja.
Was die Rezensionen angeht, ohne irgendwie 20 Rezensionen davor hatte ich noch auf dem Schirm so.
Ja, aber stimmt, haben wir nicht groß angekündigt.
Haben wir nicht angekündigt. Ja. Haben wir vergessen, haben wir irgendwas als 2500 gemacht und da sind wir schon drüber.
Ja.
Cool.
So, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Ja, ich würde noch einen machen, wenn es genehm ist.
Ach so, stimmt, das war ja erst jetzt, ich habe ja angefangen.
Ja, du hast angefangen, insofern.
Willst du noch, ja.
Wenn so viel Zeit noch ist, dann würde ich schon gerne noch meinen eigenen.
Alle Zeit der Welt.
Letzten Rezensionsfilm bringen für dieses Jahr, weil, wie Lee schon angekündigt hat, der letzte ist ein gemeinsamer.
Ja, außerdem hast du ja Geburtstag.
Happy Birthday to you.
Ja. Hast du recht. An meinem Geburtstag müsste ich mir eigentlich die zweite Rezension klemmen, muss trotzdem die Punkte kriegen.
Ja, dann hättest du auf jeden Fall gute Karten für die heutige Episode, weil aktuell liegst du vorne.
Mein Joker ist, ich rate halt einfach nicht. Bester Plan. Nee, aber den musst du ja raten. Insofern rede ich jetzt über einen Film, der auch im Oscar-Rennen war und der nicht ganz unbekannt ist. Der Film ist aus dem Jahr 1979 und heißt Das China-Syndrom. Mhm. Der Regisseur des Ganzen war James Bridges. Der war auch schon Oscar-nominiert. Und zwar für das China-Syndrom zum zweiten Mal. Die erste Oscar-Nominierung hat er gekriegt für Die Zeit der Prüfung. The Paper Chase hieß der im Original.
Ach ja, okay.
Auch noch nicht gesehen?
Nee, ich auch nicht.
Und der hat diesen Film inszeniert. Es gab drei Autoren. Der eine ist Mike Gray. Sein bekanntester Film in seiner Vita als Drehbuchautor war Cusick, der Schweigsame mit Chuck Norris. Ganz andere Liga. Dann haben wir T.S. Cook. Der hat ganz viele Fernsehfilme inszeniert, also wirklich gar keine Feature-Filme, bis auf den hier. Der hat ganz viele Airwolf-Folgen und so zu Papier gebracht.
Ah ja, geil.
Ganz komische Autorenriege. Mhm. Und James Bridges, der Regisseur selbst, hat auch noch als Dritter mitgeschrieben, hat auch Autoren-Credit gekriegt.
Okay.
Und wir haben hier eine krasse Besetzung und haben so einen Katastrophenfilm slash Drama slash, wie man sie ja nennt, so Journalistenfilme, wo es darum geht, dass Journalisten so investigativ unterwegs sind, sowas wie Aaron Brockovich oder
Spotlight.
Genau, Spotlight oder halt die Unbestechlichen, ganz wichtig, All the President's Men. Das sind ja, da gibt es ja viele Karäter aus diesem, aus dieser Liga.
Ja.
Und das hier ist einer von denen und der ist nicht unbekannt. Es geht nämlich um die Reporterin Kimberly Wells. Die wird gespielt von Jane Fonda. Und Kimberly Wells ist auch so eine Dame, die so in den Zoo geschickt wird, weil der Tiger gerade seinen 50. Geburtstag feiert oder so, weißt du, und dann so eine komischen, harmlosen Reportagen bringt.
Christina Applegate bei Anchorman.
Sozusagen, genau. Und die hat so ein dreiköpfiges Team mit ihr zusammen. Da ist ein Kameramann dabei. Und der wird gespielt von Michael Douglas. Sehr jung.
Der Kameramann.
Ja. Mhm. Damals vielleicht noch bekannt als aus hier die Straßen von San Francisco. Mhm. Ansonsten der große Durchbruch jetzt so als Kinostar. Der war Jahre später auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und Co. Also davor war er noch nicht so groß. Ist hier auch nur eingesprungen, weil der diesen Film produziert hat. Michael Douglas war ja mehr so als Produzent tätig. Der hat ja auch einer Flug über das Kuckucksnest produziert.
Er hat Oscar dafür bekommen.
Richtig. Und da hat er gesagt, den will er auch produzieren und hat so ein paar Leute im Auge gehabt. Und dann sollte Richard Dreyfuss die Rolle übernehmen.
Mhm.
Konnte aber nicht. Und dann ist Michael Douglas halt als Schauspieler eingesprungen, so als als Notlösung. Der war eigentlich ursprünglich gar nicht geplant im Cast. Der dritte Mann im Bunde ist halt der Tontechniker, der auch immer mitläuft zu den Reportagen und so das Mikrofon und für die Technik sorgt.
Mhm.
Und die drei sind unterwegs. Die beiden sind übrigens freie Mitarbeiter. Und die Rolle von Jane Fonda, Kimberly Wells, ist halt fest angestellt für einen Sender.
Okay.
Und die sind gerade unterwegs, um über alternative Energiequellen zu berichten. Und besuchen dafür ein Kernkraftwerk in Kalifornien. Und die sind dann in diesem Kontrollraum. Es wird dort auch angesagt, dass hier nicht gefilmt werden darf. Aber der Typ führt die halt so ein bisschen durchs Kernkraftwerk. Die Interviews werden halt mit einem Tonband aufgenommen und so mit allem drum und dran. Und der erklärt halt so, was hier vor sich geht. Und die werden dann Zeuge eines Störfalls.
Mhm.
Und der leitende Ingenieur des Kernkraftwerks, der wird gespielt von Jack Lemmon.
Oh.
Das ist so diese Dreier-Star-Riege. Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas. Und Jack Lemmon sieht halt, dass irgendwas nicht stimmt und dass so bestimmte Pegel ausschlagen und wir merken, irgendwo irgendein Reaktor ist überhitzt und die Temperaturen steigen und das Wasser, was eigentlich das alles abkühlen soll, kühlt nicht so richtig, wie es soll. Und er redet aber von Routine und sagt auch über Funk so, es ist alles in Ordnung und das geben die auch so weiter an die Journalisten, dass die hier nichts verbreiten sollen, dass sie hier keine Panik schüren sollen, sondern dass es öfter mal passiert und das wird alles in den Griff gekriegt. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass, dass Jack, also die Rolle von Jack Lemmon, der beobachtet eine Vibration in seinem Kaffee, der da gerade auf dem Schreibtisch steht.
Mhm.
Und das ist ja ungewöhnlich für den Fall, was gerade passiert ist mit dieser Erhitzung, weil er meinte, es darf eigentlich nichts vibrieren. Und das fällt ihm auf, dass das sehr ungewöhnlich ist und dass er sowas noch nicht erlebt hat. Und merkt, es stimmt irgendwas nicht. Das Ding ist, dass Michael Douglas, der den Kameramann spielt, Richard, der filmt heimlich aus dem Kontrollraum diesen Vorgang.
Mhm.
Mit dieser Panik, dass die alle rumrennen, dass die an dem Reaktor dann rumschrauben und dann letztendlich auch alles stillgelegt wird aus Sicherheitsgründen. Das hat er alles auf Band, obwohl ihm vorher gesagt worden ist, du darfst hier nicht filmen.
Mhm.
Und mit diesem Band geht er natürlich mit seinen Schergen hier, mit Jane Fonda und so, zurück in die Redaktion. Und der Programmdirektor der Redaktion weigert sich aber, das Material zu senden. Obwohl die der Meinung sind, dass die hier heißes Zeug haben und heißen Stoff, weil Reaktoren vielleicht doch nicht so sicher sind, wie immer getan wird. Und er weigert sich, weil er sagt, es durfte da nicht gedreht werden.
Mhm.
Ja, wir gehen ja das Risiko einer Klage ein. Insofern, das könnte uns viel Geld kosten und wir können mit dem Material nicht anfangen. Und zudem hat er doch gesagt, das ist ein Routineeingriff. Also er spielt das so ein bisschen runter.
Mhm.
Und kurz danach bekommt dann auch Kimberly Wells mit, dass der Typ, der die durch das Kernkraftwerk geführt hat, dass der sich mit dem besagten Programmdirektor in seinem Büro unterhält.
Ah, Korruption.
Korruption. Und dann wird sie misstrauisch. Und das Tape wurde konfisziert, wurde in den Tresor gepackt von der Redaktion. Und Richard, der Kameramann, gespielt von Michael Douglas, stiehlt kurz danach das Tape aus dem Tresor. nimmt das mit.
Der Fuchs.
Weil der der Meinung ist, hier ist absolute Ungerechtigkeit unterwegs und irgendwas stimmt hier nicht. Und der klaut das Tape. Und die Redaktion will das Tape zurück. Und Michael Douglas taucht erstmal mit dem Tape unter und die wissen nicht, wo der ist. Jedenfalls kriegen bald Kimberly und Jack, das ist die Rolle von Jack Lemmon, wie gesagt, aus dem Kernkraftwerk, die kriegen beide Skrupel und fangen dann auf, eigene Faust zu ermitteln, was da los ist. Weil, so viel werde ich noch verraten, dass die Rolle von Jack Lemmon als Jack Goodell, dass der auch Wind bekommt, dass, was die Wartungsarbeiten angeht in dem Kernkraftwerk, dass da gefuscht worden ist.
Okay.
Und dass der Typ, der die Wartung immer abgesegnet hat, dass der immer wieder das gleiche Protokoll geschickt hat und die gleichen Fotos von einem Ventil. Und er ist der Meinung, dass dieses Ventil, dass diese Vibration dafür gesorgt hat, dass dieses Ventil, dass da was nicht stimmt. Mhm. Und das Kernkraftwerk soll aufgrund dieser kurzen Störung einfach am nächsten Tag um 15 Uhr wieder eingeschaltet werden. Und Jack Lemmon versucht, die Katastrophe zu vermeiden, weil er der Meinung ist, dass die Einschaltung, die erneute Einschaltung dieses Kernkraftwerks und dieses erneute Pumpen, was dann auf einmal plötzlich losgeht, dass das für ein, dass das ein Kernunglück auslösen könnte. Und ihn glaubt aber keiner. Weil er weiß nämlich von dieser Fuscherei, was diese, und die Betreiber des Kernkraftwerks versuchen natürlich auch alles runterzuspielen, weil das natürlich, weil die jeder Tag, wo das Kernkraftwerk ausgeschaltet wird, weil das Millionen kostet. Und ja, weil die natürlich Risiko gehen, das Ganze dann irgendwie komplett, komplett runterfahren zu müssen. Und das ist so ein bisschen so, diese einzelnen Individuen versuchen so gegen diese große, gegen diese großen Mächte anzutreten. Dazu muss man sagen, dass im schlimmsten Fall, was halt passieren kann, und das ist dieses besagte China-Syndrom, wie es hier genannt wird, ist, dass durch eine Kernschmelze radioaktives Material runter in die Erde gebohrt wird. Mhm. Und deswegen so, man sagt halt so, weißt du, sprichwörtlich so Richtung China.
Ja, okay.
Und das dann praktisch, dass man die ganze Erde dann unbewohnbar macht. Es würde dann gleichzeitig dazu führen, dass, dass der Rest des radioaktiven Materials nach oben steigt. Mhm. Und dann hätte man diesen sauren Regen und hätte komplett irgendwie Todesfälle und ja, Tod und Verderben halt in der kompletten Umgebung. Also ganz Kalifornien wäre dann auf jeden Fall dem Untergang geweiht, wenn das zu dieser Kernschmelze führen würde. Das ist dieses China-Syndrom.
Das finde ich irgendwie so ein bisschen, also es ist abgefahren, dass das so heißt, weil das spielt den ja echt krass in die Karten, weil ich habe mich mit dem Titel sofort gefragt, als du dann die Handlung erzählt hast, ob die sich einfach gedacht haben, wir nutzen den Erfolg von Chinatown und bauen da so ein bisschen drauf auf, weil die Handlung, also sehr vergleichbar ein Stück weit, ne? Dass dann jemand da ermittelt, weil es offensichtlich so Korruption gibt in irgendwelchen Behörden, die aber, bei Chinatown war es ja Wasser, hier ist halt Strom offensichtlich.
Ja.
Dass da sowas schief geht. Das hat mich halt einfach krass daran erinnert und dachte ich so, okay, dann nennen die es auch noch China-Syndrom, ey, abgefahren. Aber krass,
ja, dass so das so natürlich Sinn, genannt dass wird. So geläufig war. Und der
Clever Chase ist ja auch was komplett anderes.
Ja, und die Rolle von Jack Lemmon, also Jack Goodell, der wechselt ja so ein bisschen die Fronten, weil der am Anfang natürlich, selbst nach diesem Vorfall, spielt er ja auch alles runter und trifft sich mit der Journalistin, gespielt von Jane Fonda, in so einer Bar. Und der sagt dann zu ihr so, ja, schließen Sie mich in Ihr Nachtgebet ein oder denken Sie an mich, wenn Sie das Licht zu Hause einschalten. Oder wenn Sie sich irgendwie einen Kaffee machen oder so, weißt du. Weil er sagt so, ohne mich gibt's halt keinen Strom, darf man nicht vergessen. Und sie will halt gegen was angehen, was sie letztendlich auch Tag und Nacht immer wieder benutzt, nämlich diese Elektrizität, die dieses Kernkraftwerk da vorbringt. Und aber irgendwann merkt er, dass er auf der falschen Seite steht, letztendlich, wie das vonstatten geht und dass die halt auf Sicherheitswarnung halt scheißen. Und dann wird's auch bedrohlich, weil die Leute, die teilweise von diesem für dieses Kernkraftwerk arbeiten, also der Vorstand, der hat auch bestimmte Sicherheitskräfte, die versuchen, ihre Sachen dann durchzusetzen, wenn es sein muss, mit Gewalt. Dann wird das Ganze recht spannend.
Naja gut, das klingt aber auch so, als hätten sie das natürlich gebraucht, weil es ansonsten dann wahrscheinlich zu trocken ist.
Ja, klar. Obwohl man ja von diesen Journalistenfüllern nicht erwartet, dass du jetzt Action am laufenden Band hast, aber es ist natürlich diese ständige Bedrohung und dieses Spiel zwischen den Mächten und so. Wir haben auch Dark Waters gesehen oder es gibt auch diesen The Insider, finde ich zum Beispiel sehr gut, mit Al Pacino und Russell Crowe, wo es um die Tabakindustrie geht. Auch ein sehr guter Film. Und da sind ja selten irgendwie Verfolgungsjagden oder so, aber hier passiert schon ein bisschen was, wo du sagst, na, hier geht schon teilweise in den, da werden schon mal Leute von der Straße gedrängt oder so, weißt du, so eine Geschichte. Also es wird schon ruppig. Nach dem Release von dem China-Syndrom sagten halt Mitarbeiter von Kernkraftwerken oder aus der Branche, haben halt sofort gesagt, der Film ist reine Fiktion. Das kann alles nicht passieren und bla, das ist totaler Quatsch. 12 Tage später gab es ein Unglück in Pennsylvania. der ungefähr alles so in dem Film widerspiegeln könnte, weil das ähnliche Vorfälle waren, die sich hier zugetragen haben. Und insofern hat die Realität diesen Film hier eingeholt. Mhm. Also auch sehr interessant.
Na gut, was den Unglücksfall angeht, ne? Weil ich war schon gerade auch so ein bisschen stutzig, als du meintest, dann schalten sie das einfach mal kurzzeitig ab. Mhm. Weil zumindest nachdem ich Tschernobyl gesehen habe, da haben wir ja ausführlich gezeigt bekommen, dass das ein Riesenakt ist, so einen Reaktor überhaupt mal runterzufahren.
Ja.
Um den überhaupt ausmachen zu können, dass das schon ein Prozedere ist, was du eben nicht einfach Schalter umlegen, sondern musst halt beim Runterfahren dann darauf achten, dass das trotzdem alles weiter gekühlt wird und so. Das ist ja scheinbar ein Riesending, was dauert. Auf jeden Fall. Hm. So, das dauert ja auch einfach.
Ja, das stimmt. Aber die haben laut Protokoll mussten die halt bestimmte Sachen runterfahren, um ja, wenn irgendwas passiert oder wenn es irgendwie einen Alarm gibt oder wenn irgendwie ein Alarm ausschlägt, dann haben die das Protokoll, dass sie bestimmte Sachen runter. Ich weiß nicht, ob es das komplette Kernkraftwerk ist, aber es heißt schon so, dass die am nächsten Tag 15 Uhr alles wieder hochfahren.
Okay.
Also man weiß jetzt nicht, ob da bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, aber klar, es ist auf jeden Fall ein Akt. Das ist
ja, wie auch immer, weiß ich natürlich nicht genug drüber, aber
da kenne ich mich natürlich auch nicht aus mit der Technik.
Abgefahren, okay. Aber was gab es da für ein Unglück in Pennsylvania? Weil das, wenn das so Tschernobyl-Ausmaße gehabt hätte, hätte man das ja bestimmt mitbekommen.
Nee, ganz so hart war nicht. Aber es gab schon so, dass da auch ein Reaktor nicht runtergekühlt ist und dass sie das Kernkraftwerk dann ausmachen mussten aus Sicherheitsgründen. Und
aber das kam dann nicht zum Unfall.
Nee, es kam nicht zu Kernschmelze oder zu einem Unfall oder so. Das war jetzt kein Tschernobyl-Szenario. Mhm. Aber schon so, dass es überall in der Zeitung stand. Das heißt so, ja, von wegen in der Gegend erstmal nicht aufhalten, oder?
Okay, krass.
Und 12 Tage nach Kinostart.
Ja, ist abgefahren. Du?
Nachdem alle gesagt haben, so, was ist denn das? Science-Fiction.
Hat das Ding geholfen am Box-Office?
Ja, hat bestimmt geholfen, weil er relativ aktuell unterwegs war.
Ja, eben.
Und zudem hat man ja in dem Film, was ich auch gesagt habe, dass dann die Personen, die sich dann dagegen gestellt haben, gegen diese Industrie, dass die dann auch bedroht werden in der zweiten Hälfte des Films. Mhm. Und dieses Szenario hat man auch in der Realität gehabt. Das wurde wiederum behandelt in dem Film Silkwood mit Meryl Streep.
Okay.
Mhm. Weil sie ja auch im Atomkraftwerk gearbeitet hat und dann so ein bisschen die Machenschaften aufgedeckt hat, was da so hinter den Kulissen abging. Und die ist ja dann durch einen Verkehrsunfall gestorben, der ein bisschen ominös war.
Ach, okay.
Und was man nicht so hundertprozentig, der nicht so hundertprozentig klar ist, wie es zu diesem Verkehrsunfall gekommen ist. Und da hieß es auch, die ist eine Whistleblowerin.
Ja,
und hier haben wir dieses Szenario, was praktisch auch nochmal irgendwie aufgegriffen wird, in diesem Film Silkwood, was hier auch mit reinspielt, weil die gleichen Charaktere hast du hier in Form von Jane Fonda, von Jack Lemmon und von Michael Douglas.
Okay.
Mhm. Ja.
Cool.
Und Michael Douglas in Produzentenform pocht auch super auf, pocht auch krass auf realistische Inszenierung. Der wollte halt keinen Score. Hier gibt es halt keine Musik in dem Sinne. Hier gibt es halt nur irgendwie Songs, wenn die im Autoradio laufen oder so.
Okay.
Oder der Titelsong. Mhm. Aber es gibt keinen klassischen Score. Also niemand war hier für die Musik zuständig. Und das ist ein spannender Film. Und was dieses Journalisten-Subgenre angeht, ist das ein sehr guter Vertreter des Ganzen. Hagelte auch. Regnete 4 Oscar-Nominierungen am Ende. 2 Darsteller-Nominierungen gab es für Jack Lemmon, Jane Fonda. Mhm. Das Drehbuch war nominiert. Und dann gab es noch eine Nominierung für Art Direction, für Sets.
Okay.
Ist leer ausgegangen, aber hat diverse BAFTAs gewonnen. Mhm. Besagte Schauspieler-Nominierungen haben da auf jeden Fall den Preis gekriegt. Und auch beim Rennen um die Goldene Palme war das China-Syndrom unterwegs.
Okay, so gleich.
Ja, der war schon gut dabei. Geht 122 Minuten das Ganze und ist ein sehenswerter Film. Ist auch auf diversen Listen hier, diese 100 Heart-Pounding American Movies und so diese Listen und so, da ist der dabei.
Ist der so spannend, ja?
Der ist schon recht spannend, ja.
Okay.
Atmet so ein bisschen so, das waren ja so die Endzüge des New Hollywood, weißt du? Mhm. Aber atmet natürlich auch diese Sachen, also diese typischen Merkmale des New Hollywood, dieses von wegen, ja, traue keinem, der irgendwie Macht und Einfluss hat. Dieses düstere Amerika, weißt du, alles wird vertuscht, alles wird irgendwie unter den Teppich gekehrt und da fällt er auch mit rein. Das ist so ein später Verfechter des Ganzen.
Mhm. Klingt gut.
Ja, kann ich empfehlen. So, IMDb ist bei einer 7,4, hat einen Metascore von 81, Rotten Tomatoes 7,5 von 10, 3,8 von 5 vom Publikum, Letterboxd 3,7.
Ich schwank schon wieder so ein bisschen. Jetzt bin ich vorhin mit der positiven Variante nicht so gut gefahren. Ich probiere es trotzdem nochmal. 8,5.
Treffer.
Yay.
Positive Variante it is. Es ist eine 8,5 geworden. Ist wirklich ein sehenswerter Film.
Ja, geil.
Good job.
Na dann.
Happy birthday to you.
Thank you, thank you.
Jetzt aber.
Jetzt aber.
Zum krönenden Abschluss.
Zum krönenden Abschluss und noch ein Bang.
Noch ein Bang.
Noch ein Knaller.
Platz 19 in der IMDb Top 250.
Krass, krass. Und Fun Fact aus dem Guess Blu-ray-Regal. Der Film steht genau neben 7 Jahre Tibet.
Mhm.
Die teilen sich den gleichen Hauptdarsteller, Junge. Wie groß ist dieser Zufall? Ist das nicht krass?
Naja, aber dass 7 neben 7 Jahre in Tibet steht, finde ich jetzt, das ist ja wahrscheinlich kein Zufall.
Nee, aber der Hauptdarsteller hat halt in beiden Filmen, kann ich ja nichts dafür, dass er sich zwei Filme aussucht, wo halt die halt mit 7 anfängt. Naja. Aber es ist lustig, dass sie nebeneinander stehen.
Ja, okay. Ja, Fun Fact.
Fun Fact. Findest du nicht so spektakulär, oder?
Doch, toll. Auf jeden.
Lass mich doch mal mich ein bisschen freuen.
Ja, ja, so freu dich.
Ja. Okay.
Ja, wie machen wir das?
Ja, wir reden über 7, über 7 und wir kommen ja nicht ohne Spoiler-Kapitel rum, deswegen werden wir den Film ja, deswegen haben wir den Film auch ans Ende gepackt. Hier wird es einen Spoiler geben, wo wir dann so ein bisschen frei von der Leber reden und ich würde sagen, wir machen das wie immer und gucken erstmal, wie weit wir ohne Spoiler kommen.
Okay.
Und können erzählen, dass das der zweite Langfilm von David Fincher ist nach Alien 3, der nach tausenden von Musikvideos eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, nach Alien 3 und nach dem Hustle und nach den Produktionsstudios und nach dem, was sie ihm immer für Ansagen gemacht haben.
Dreimal rausgeschmissen,
der hat eigentlich gar keinen Bock, irgendwie wieder einen Hollywood-Film zu drehen.
Ja.
Aber es ist dann doch so weit gekommen und der war damals richtig hoch in meiner Gunst. Also nach 7, nach The Game, nach Fight Club, da habe ich mich hingestellt, habe gesagt, alles klar, der Typ ist, was meine Lieblingsregisseure angeht, ganz weit oben, weil der hat gerade Filme gedreht, die mag ich alle.
Ja, ging mir genauso. Cool. Und das aus heutiger Sicht ist es so krass, dass das sein zweiter Langfilm ist.
Ja, ist Wahnsinn. Auch so, was der für eine Serie hingelegt hat, wie gesagt, mit besagten Filmen, ist schon geil. Ja, und das Drehbuch ist von Andrew Kevin Walker.
Mhm.
Der hat unter anderem auch die Drehbücher von 8mm und Sleepy Hollow geschrieben.
Mhm.
Scheint eine richtige frohe Natur zu sein, was seine Stoffe angeht. Und
ja, stimmt, alles richtig gute Laune Kino.
Gute Laune Kino. Ja, wollen wir in die Story reingehen?
Ja.
Soll ich, willst du?
Das darfst du dir aussuchen. Das gerne du machen.
Na gut, ich guck mal. Ich habe eigentlich eine kurze Umschreibung, insofern guck mal, ob du da was ergänzen willst. Es geht in erster Linie eigentlich um Morgan Freeman. Der spielt nämlich den Charakter von Somerset. Das ist ein alterner Detective, kurz vor der Pensionierung. Und der wird zu einem Mordfall hinzugezogen. Oder ein Suizid ist es eigentlich mehr, oder?
Anfang das der ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, als die da.
Das ist noch nicht klar. Ja. Richtig.
Aber also kurz wirklich eine Woche vor Pensionierung.
Eine Woche, richtig. Ja. Es geht schon darum, dass er sagt: So, ja, jetzt chill mal so, du bist sowieso so gut wie raus. Ja. Weißt du? Und er sagt: Ja, gut, ich gucke mir das nochmal an. Zu diesem Mordfall, also zu diesem Schauplatz, kommt ein weiterer Detective dazu, nämlich ein junger Detective namens Mills, der neu auf der Wache ist und der dann irgendwie Somerset zugeteilt wird.
Ja, soll seinen Job übernehmen.
Genau, der soll so ein bisschen die Nachfolge von ihm antreten. Ja. Der wird gespielt von Brad Pitt.
Mhm.
Und der ist schon so ein kleiner, ein bisschen großkotzig kommt er daher.
Naja, sehr ehrgeizig.
Auch das Erste, was er rauskommt, das fand ich auch so geil, das Erste, was er von diesem Mordschauplatz rauskommt und die auf die Straße gehen, wie erstmal dieser Braut hinterher guckt.
Mhm.
Das läuft dann, weißt du, die unterhalten sich gerade über den Toten und über irgendwelche Beweismittel. Und da läuft halt eine Chick so über den Bürgersteig und er guckt dir erstmal hinterher, während er mit dem Detective redet. Du siehst relativ schnell, wie der tickt.
Mhm. Ja, macht er gut.
Ja, definitiv. Und der erfahrene Somerset checkt eigentlich relativ schnell, dass der Mord hier eventuell kein Einzelfall bleiben wird. Und dann kann man verraten, dass bald die ungleichen Cops das halt mit einem Serienkiller zu tun haben, der halt Morde thematisch zu den 7 Todsünden begeht. Das ist, glaube ich, klar. Das ist so erstmal die Rahmenhandlung.
Ja, viel weiter kann man nicht erzählen, ohne wirklich was zu spoilern.
Nee.
Außer vielleicht die Reihenfolge, in der gemordet wird, entspricht wohl nicht der klassischen Reihenfolge der 7 Todsünden.
Mhm.
Das hat aber seinen Grund.
Das stimmt.
Ja. Ich weiß wirklich nicht, was man sonst noch erzählen soll.
Ja, es ist natürlich auch in Nebenrollen, es ist hochkarätig besetzt. Neben Brad Pitt und Morgan Freeman haben wir noch Gwyneth Paltrow, die spielt halt die junge Frau oder junge Freundin von Brad Pitt,
mhm.
die halt auch neu in der Stadt ist und neu dazugezogen ist und sich unwohl fühlt und niemand kennt.
Vor allem zu dem Zeitpunkt sowohl vor als auch hinter der Kamera.
Stimmt, ja, die waren ja liiert. Und die hatte auch gar keinen Bock auf den Film, sondern
da hieß es überreden.
Genau,
ja.
Da hieß es ja, Brad, überred mal deine Freundin, dass sie hier mitspielt. Mhm. Sonst hätte sie von sich aus, also ohne diese Connection, hätte sie wahrscheinlich gar nicht mitgemacht. Und Arlie Ermey, den wir kennen aus Full Metal Jacket, ja, der spielte den Police-Chef.
Also in der Rolle habe ich mir wieder gedacht, der könnte problemlos mit Kieran Hines verwandt sein.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja, ja, total. Besonders der Haarschnitt und so natürlich.
Ja,
auch
die
so,
Augen ja. auch. Also Wahnsinn.
Könnte wirklich sein Vater sein, ja. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass Richard Roundtree mitspielt.
Nee, Chef hatte himself. Ich auch nicht, ja. Ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass John C. McGinley hier dabei ist.
Auch einer von denen. Habe ich auch nicht gewusst.
Ja.
Darf aber auch nicht, also viel mehr als rumschreien und so ein bisschen, keine Ahnung, so zwei, drei Ansagen brüllen, hat er hier nichts zu tun. Also naja, sehr unterfordert.
Ich meine, guck mal, Mark Boone Jr., das ist ja fast schon Komparserie, was der
ja,
hier macht.
Ja, auch eine Szene.
Leland Orser, also ich meine, eine Szene, die aber
die
dafür Showreel-Material.
Ja, das stimmt.
Meine Fresse, ey.
Hat er sich aber auch reingekniet für die Szene. Hat er ja tagelang nicht geschlafen.
Aber da siehst du mal, was du aus einer Szene rausholen kannst, Alter.
Ja, bleibt hängen.
Richtig gut.
Ja. Ja, was kann man über den Film noch sagen? Also, bevor wir in den Spoilerpart gehen, der ist halt atmosphärisch, du hast halt durchgängig Regen in dieser kompletten Story, bis auf das Finale. Und das sorgt natürlich für so einen eigenen Look, auch die auch das Color Grading und so, was sie mit dem Film gemacht haben, um diesen besonderen Look zu.
Komplette Bildsprache, finde ich, ist einzigartig.
Ja, ja.
Und
das erkennt man sofort.
Wahnsinnig stilsicher,
ja,
finde ich. Von vorne bis hinten. Also für mich ist das auch so ein Paradebeispiel für den perfekten Thriller.
Mhm.
Das ist ja auch ein Film, der oft genannt wird, wenn es um das Genre geht. Und das finde ich zu Recht, weil nicht nur, dass der wahnsinnig spannend ist, auch finde ich nach einer mehrfachen Sichtung,
mhm,
der macht auch ein paar Sachen gezielt anders.
Ja.
Und das feiere ich sehr an dem Film. Weißt du, dass die zum Beispiel, auch das Spoiler glaube ich nichts, die wissen im Grunde, wer es ist, weit vor dem Ende.
Ja, das stimmt.
Und solche Sachen macht er halt wirklich anders als so klassische Filme in die Richtung. Oder Filme, die es halt generisch machen.
Vor allen Dingen auch.
Weil das ist ja zweifelsohne ein Klassiker in seinem Fach, aber eben.
Ja.
Ein paar Sachen macht er wirklich gezielt anders und das finde ich cool.
Ja, bin ich bei dir. Was er noch anders macht, ist, dass er dem Zuschauer suggeriert, bestimmte Sachen gesehen zu haben, mhm, nur durch die Vorstellungskraft.
Ja, genau. Ja.
Dass du der Meinung bist, die Morde werden zum Beispiel kaum gezeigt. Du siehst das Ergebnis des Ganzen.
Ach so, nee, klar. Verstehst also du? Der Akt des Tötens wird, glaube ich, gar nicht gezeigt.
Es gibt einen Mord, der gezeigt wird, aber das ist außerhalb dieser Serie.
Ach so, okay, ja.
Klar. Ansonsten alles andere passiert im Off und wir sehen das Ergebnis des Ganzen. Mhm. Wir sehen die Schauplätze, wir sehen den Tatort und trotzdem ist es ultra.
Eben, das ist mitunter aber wahnsinnig hässlich.
Ja.
Und auch die Sets, wie das lichtmäßig aufgezogen ist an den jeweiligen Tatorten, das schon bleibt hängen.
Ja, der Look ist, glaube ich, schon die halbe Miete hier. Also es ist geil. Dazu kommt der düstere Score von James Horner durchgängig.
Wie, Howard Shore hat doch hier die Musik gemacht.
Achso, Howard Shore meine ich, nicht James Horner. Ja, Howard Shore. Das habe ich jetzt mal gefreestylt und war wieder falsch.
Ja, weil das habe ich mir noch rausgeschrieben, weil das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
Mhm.
Da merke ich mir viel zu selten, wer die Musik gemacht hat bei den Filmen.
Ja, war krass. Also wenn es mir auffällt, gerade hier positiv auffällt und dann schleich nach und das sind meistens wirklich immer große Namen.
Ja, eben, ja.
Und Darius Conji, da ist auch ein großer DOP, der hier für die Bilder gesorgt hat. Ich meine, der hat wirklich verschiedene Sachen gemacht, weil das hatten wir, glaube ich, hier schon mal, dass der Kameramann war von The Beach,
mhm,
der war der Kameramann von Amour,
ja,
um jetzt mal komplett verschiedene Stoffe zu nennen und vielseitig. Uncut Gems.
Ja, noch wieder ganz andere Bildsprache.
Und alleine schon das Tempo und die Bildsprache von Uncut Gems und Amour,
mhm,
dass der gleiche Kameramann ist, ist ja einfach krass.
Mhm.
Und das ist der DOP von 7. Also, wenn man im Film so einen besonderen Look aufdrängt, der kaum vergleichbar ist irgendwie und den du sofort erkennst, dann muss man den DOP ja schon definitiv nennen.
Ja, und ich glaube aber, das muss in einer sehr engen Zusammenarbeit stattgefunden haben, weil das, was man so drüber liest, auch von Fincher zu dem Film, das klang ja schon so, als wäre das so seine Vision gewesen.
Mhm.
Das auch eben optisch so aufzuziehen.
Ja.
Das funktioniert mal.
Ja, ich finde, das ist wirklich, also das Geheimnis ist wirklich das, was du gesagt hast, dass Fincher so ein paar Sachen anders machen wollte als woanders. Dass zum Beispiel, dass er sofort dieses Argument, war das von Brad Pitt, der gesagt hat, dass bei einer Verfolgungsjagd dass der Detective immer weiß, wo der andere gerade hinrennt. Mhm. Und dass er das voll bescheuert findet,
ja,
dass der Detective eigentlich total orientierungslos sein muss und dass ein Typ, der irgendwie wegläuft, dass der sich natürlich, dass man nicht weiß, wo der immer ist.
Ich glaube, es war Fincher, der das gesagt hat.
War das Fincher direkt? Okay. Und dann hat er das ja umgesetzt in dem Film. Ich glaube, irgendjemand hat das zu Fincher gesagt und er hat es dann umgesetzt, glaube ich, bin ich der Meinung.
Ah ja, aber ich glaube, es war nicht Brad Pitt. War das der Autor?
Vielleicht war es der Autor, ja. Und er hat es dann so gemacht, er hat sich das zu Herzen genommen und hat das dann so inszeniert, dass Brad Pitt eben um die Ecke rennt und das weiß nicht, wo er gerade ist.
Super, also vor allem, weil er eben auch erst kurz so einmal mit der Waffe, dann kurz den Kopf vor und du fieberst halt voll mit, weil du nicht, also so wie es inszeniert ist, weißt du halt nicht, was hinter der Ecke ist.
Ja.
Und das ist ja genau das Ding. Die Leute sonst in Filmen bei Verfolgungsjagden, ja, die laufen eben zu Fuß hinterher, als könnte der sich nicht mal eben umdrehen und schießen. Und ja, da gibt's hier halt wirklich geile Momente. Ich meine,
fieberst nicht mit.
Wie er dann aus dem Fenster guckt, wo dann Rückblick natürlich klar ist, dass er dann unten steht, ne?
Ja, klar.
Aber was ein geiler Moment.
Und dann wechselt die Kamera auch immer in die POV-Perspektive, wenn er irgendwie eine Tür aufstößt oder wenn er irgendwo reinrennt oder so.
Ja.
Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Dynamik. Also das macht er gut.
Ja, dynamisch ist er ohnehin. Der war ja auch Oscar-nominiert für Schnitt.
Mhm.
Hat da gegen Braveheart verloren, der in dem Jahr, glaube ich, sowieso das meiste oder das Wichtigste so mitgenommen hat.
Mhm.
Aber schon krass, ne? Dass der nur diese eine Oscar-Nominierung hat. Also
ja, im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du überlegst, was da als bester Film nominiert war. Also wie gesagt, Braveheart hat das gewonnen, mit Apollo 13 kann ich auch noch leben, Il Postino wahrscheinlich auch, aber Alter, ein Schweinchen namens Babe und Sinn und Sinnlichkeit? Ich meine, really?
Wirklich? Okay.
Und dann ist Seven da nicht dabei? Also was ist denn da los?
Ja, das ist schon abgefahren.
Ja.
Das ist schon abgefahren. Ich finde es auch abgefahren, dass Denzel Washington die Rolle von Mills abgelehnt hat, also die Rolle von Brad Pitt. Und Stallone wurde auch gefragt. Weil, und Denzel Washington hat wohl gesagt, ist nice, aber ist ihm zu düster. Mhm. Der Stoff ist ihm zu düster, hat keinen Bock.
Ja.
Und Brad Pitt kam das aber gelegen, weil der nämlich gesagt hat, wie ist es so?
Legenden der Leidenschaft.
Genau, glad to escape the cheese, hat er gesagt, weil er keinen Bock hat auf diese ganzen hier Joe Black und Legende der Leidenschaft Filme. Und dem kam es recht, dass er mal so ein bisschen einen anderen Stoff gekriegt hat. Und hat ja auch danach.
War Joe Black nicht danach?
War Joe Black danach?
Also ich weiß, dass,
das hatte so ein bisschen,
dass nach Legende der Leidenschaft er gesagt hat, jetzt was definitiv was anderes, deswegen Sieben.
Ja, das hätte so ein bisschen gesagt, ich glaube, der hatte so eine Serie von wirklich so schleimigen Filmen. Und
ja,
dann,
der hat eine Menge davon.
Dann hat er, glaube ich, nach Sieben hat er doch hier 12 Monkeys und so
gedreht. Joe Black ist von 98.
Ach, der war später?
Mhm.
Ja, was ist da los, Brad Pitt, ey? Da wollte wieder zurück zum Schießen.
Mhm. Nee, aber ich glaube, 12 Monkeys war dazwischen dann, das war auch von 90, ja.
Ja, da ging ja so eine Welle los, wo du gesagt hast, Alter, okay, der Typ
geiler
ist doch
Schauspieler,
cool.
Ja, eben. Dann auch mit Fight Club und so, wobei das war dann wieder nach Joe Black, ne?
Ja.
Ja.
Naja, der war so ein bisschen Ausbruch. Das war wieder so ein bisschen so der alte Brad Pitt. Aber Joe Black mal außen vor, aber dann hat er schon interessante Sachen gemacht auf jeden Fall.
Klar, logisch.
Davor war er so der Posterboy für irgendwelche Mädels, so weiß das der Bravo. So.
Gerade bei Legenden der Leidenschaft, da ging es ja wirklich nur drum, dass er halt wunderschön ist. Ja,
ja. Da gab es ja auch diesen...
ich werde diesen Film nie vergessen, ey. Das ist für mich echt volles Trauma.
Da gab es auch diesen Fischer-Film. So
ich habe den ja im Kino gesehen, habe ich dir erzählt.
Ja, das hast du, glaube ich, schon mal berichtet. Warum war das ein Trauma?
Ich bin da nur rein, weil da halt das Mädel rein ist, die ich mir ausgesucht hatte.
Ich kenne auch eine Freundin, die das unter anderem als traurigsten Film, den sie je gesehen hat, bezeichnet, weil es dann eine Szene gibt, wo der kleine Bruder halt irgendwie im Krieg umkommt. Henry Thomas war das.
Ach wirklich, ernst gemeint?
Ja,
der wirklich. Traurigste, oh wow.
Die heult da,
wir haben uns da nur kaputt gemacht. Ich habe ja einen Freund überredet bekommen, da mitzukommen und dann waren wir halt einfach die einzigen Typen in diesem Film.
Mhm.
Und dann ein Kino voller schmachtender Mädels, ey, das war auf jeden Fall... Trauma, ja.
Ist doch so wie USA bei Independence Day, nur jetzt halt mit Schmachten.
Ja. Und Fremdschämen.
Ja.
Ja, nee, aber dass Brad Pitt eine gute Karriere hingelegt hat, das steht, glaube ich, außer Frage. Und der Film hat da auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Super Funfact, den ich hier noch spoilerfrei bringen kann. Es gibt eine Diner-Szene, wo sich der Detective Morgan Freeman Somerset mit der Frau von Brad Pitt trifft, mit Gwyneth Paltrow.
Mhm.
Und die treffen sich in einem Diner. Ich will jetzt gar nicht mal groß erwähnen, worum es da geht. Und dieses Diner war das gleiche, wo Ethan Hawke mit Denzel Washington in Training Day saßen.
Mhm.
Bei dieser legendären Szene. Und es ist sogar die gleiche Booth. Es ist nicht nur die gleiche Location, sondern die sitzen exakt auf den gleichen Plätzen,
okay,
wo Ethan Hawke und Denzel Washington saßen, was schon ganz witzig ist.
Abgefahren.
Weil, wie krass sich dieser Kreis schließt, weil der Denzel Washington auch die Rolle von Mills abgelehnt hat, weißt du, von Brad Pitt.
Und
hat er auch natürlich übelst bereut, als er Sieben gesehen hat und dachte so, okay, der Film ist krass.
Jetzt müsste nur noch Gwyneth Paltrow bei Training Day abgelehnt haben.
Ja, Das wäre es gewesen. Tja. Gut. Also.
Ja, jetzt müssen wir spoilern.
Ja, ich würde sagen, spoilerfrei habe ich nichts mehr. Man kann sagen, also das, was dass der Film sehr erfolgreich war, 33 Millionen.
Ach so, ja.
Gekostet.
Der war mal richtig erfolgreich.
327 und ein paar zerquetschte eingespielt.
Mhm.
Das ist sehr ordentlich. Ja. Wusste ich auch nicht, dass da ein Kinokassen so ein krasser Hit war. Ich dachte auch, das ist so ein Film, der später als zu Kultstatus gekommen ist, aber ich wusste nicht, dass das so ein Hit war.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Aber gut, Brad Pitt. Kassenmagnet wahrscheinlich damals.
Ja, aber ich meine, das ist ja nun wirklich ein düsterer Film.
Mhm.
Und das finde ich schon krass. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so fürs Mainstream-Publikum immer was ist.
Definitiv. Gut, spoilern wir oder was?
Ja.
So.
Diesmal sind wir vorbereitet.
Diesmal sind wir vorbereitet. Ich guck mal hier nach Time. So. Und werden wir hier ein
diesmal ohne Gesinge
Kapitel setzen. Diesmal ohne Gesinge, genau. Diesmal ist es die Original-Spoiler-Triangel, der bewegt mit Banausen.
Na gut, dann warte, machen wir nochmal so.
Happy Birthday to you.
Machen wir nochmal.
Happy Birthday to you.
Yay.
Ich habe im Takt die Triangel bedient.
Großartig.
Spoiler für 7. Also solltet es da draußen, die einzige Entschuldigung ist wirklich, dass ihr noch sehr jung seid und noch nicht allzu viele Filme gesehen habt. Für euch machen wir ein Spoiler-Kapitel. Alle anderen, die irgendwie über 18 sind und 7 noch nicht gesehen haben, da können wir schon fragen, was ist da los.
Shame.
Ja, shame, shame, shame. Spoiler. Also, jetzt können wir auf die Kacke hauen.
Mhm.
Du hast gerade die schauspielerischen Leistungen erwähnt von Brad Pitt und Morgan Freeman war natürlich auch wieder sehr, hat einen sehr guten Job gemacht und bringt natürlich immer eine solide Performance. Aber geht's nur mir so? Oder habe ich das Gefühl, dass die schauspielerische Leistung von diesen beiden in der letzten halben Stunde noch mehr angewachsen ist, indem noch ein Dritter dazugekommen ist, der das so ein bisschen, der das Ganze hochgepusht hat. Weil Brad Pitt war schon so ein bisschen, ich fand ihn auch cool, aber er war so ein bisschen Brad Pitt die ganze Zeit in der Rolle. Weißt du, so dieses
ja, zumindest viele von den Rollen, die er damals so gespielt hat, ne?
Genau, so ein bisschen dieses Rotzige.
Aufgedrehte,
so.
Ja, eben so der impulsgesteuerte, so dieses sanguinische, weißt du, dass der allem nachgeht. Also eben auch, das ist ja, wird ja hier auch ausgespielt, dass er seine Emotionen nicht im Griff hat.
Genau. Ne?
Stichwort Wrath. Das finde ich aber eben sehr passend. Also deswegen ist der irgendwie perfekt besetzt, weil auch wenn das vielleicht von ihm kommt, was er da mitbringt, diese Art, dieses Aufgedrehte und eben schwer impulsive, das spielt der Figur hier halt wahnsinnig in die Karten.
Also es hat auch super gepasst, aber du sagst ja auch immer so schön,
weil er
an so einer
das
Stelle,
gegen ihn ausspielt.
Ja, aber du sagst an so einer Stelle auch immer schön, dass man den Schauspieler auch oft sieht hinter diesem Charakter. Und ich habe hier auch oft Brad Pitt in diesem Detective gesehen, so wie er anfangs war.
Ja, das finde ich tendenziell ja nicht gut. Also wenn
ja, meine ich ja.
Ja.
Ich fand es diesmal cool, also ich konnte damit leben.
Es passt halt wahnsinnig gut zur Figur.
Aber Alter, im Zusammenspiel mit Kevin Spacey hat der die beiden nochmal schauspielerisch auf ein ganz anderes Level gebracht, wo ich dachte, boah, okay, alles klar, jetzt sind die beiden in ihren Charakteren drin. Mhm. Mega.
Also ich glaube, bei Morgan Freeman geht mir das nie so, dass ich irgendwie nur Morgan Freeman sehe, weil der macht es schon auch immer echt gut. Und ich finde hier, das ist aber auch die Inszenierung, es sind so Kleinigkeiten, die diese Figuren so rund machen. Weißt du, das Ding, dass er mit dem Metronom schläft.
Ja.
Dass er ein Metronom anmacht zum Schlafen. Hat doch von draußen den Straßenlärm und hat dann macht ein Metronom an,
mein Schlaf.
Damit er runterkommen kann. Braucht aber auch den Lärm irgendwie, ne? Also das ist ja schon auch so diese Balance zwischen diesen beiden Dingen und so. Und so agiert er ja auch als Detective und das finde ich halt so krass stimmig, weil er ja schon auch dieser Ruhepol ist, eben im krassen Kontrast zu dem anderen, der halt wahnsinnig impulsgesteuert ist.
Mhm.
Und gerade wenn du weißt, wie das Ding endet, gibt's halt schon so früh diese Hinweise in den Dingen, die er sagt, die aber halt eben aus dieser Ruhe rauskommen.
Mhm.
Die aber, deswegen ist es geil geschrieben, die halt die Handlung so geil bedienen.
Ja, voll.
Weil die Dinge, für die Kevin Spacey, also seine Figur, wie er dann eben Mills dran kriegt, mit diesen beiden letzten Todsünden, die ausstehen, das hat sich halt aufgebaut über den ganzen Film und entlädt sich dann da halt perfekt. Und das ist, also ich finde es super geschrieben. Deswegen, ich finde es auch krass, dass das Ding nicht fürs Drehbuch nominiert war.
Ja, ist ein Mega-Drehbuch. Und das ist halt ein Witz, wenn man danach erfährt, dass das Ende vom Testpublikum und von den Produktionsfirmen und so und von den Vertrieben komplett abgelehnt worden ist. Und da die das die ganze Zeit versucht haben, irgendwie zu ändern oder abzumildern und da die Story halt umzuschreiben. Und
Naja gut, aber der erste Cut endete ja auch mit dem Schuss. Da gab's nach dem Schuss schwarz und vorbei. Das hätte ich, glaube ich, auch doof gefunden. Also hätte natürlich trotzdem funktioniert als Ende, weil das, was danach kommt, ist im Endeffekt ein Nachklapp,
ja,
der es inhaltlich nicht gebraucht hätte, aber ich finde es cool, weil es so ausläuft. Weil das kann dann auch, finde ich, halt besser noch wirken, als wenn du danach einfach schwarz, also gut, wenn du dann wirklich gezwungen wirst, irgendwie wie beim Abspann halt noch 5 oder 10 Minuten im dunklen Kinosaal zu sitzen, dann wirkt das wahrscheinlich auch. Aber so wie es da beschrieben wurde in den Trail Effects, ist ja wirklich dem Screening gemacht und nach dem Schuss, bam, gehen die Lichter an.
Ja, ja, gut. Aber mit dem Ende hätte ich ja noch leben können, weil das wäre das konsequente Ende, was sie hier auch zeigen.
Ja.
Aber es gab ja auch ein Ende zum Beispiel.
Klar, im Vorfeld wollten die das ganz anders haben.
Die wollten, dass Tracy zum Beispiel von John Doe, von der Rolle von Kevin Spacey, gekidnappt wird. Und Somerset, die Rolle von Morgan Freeman, erschießt dann John Doe, damit Brad Pitt praktisch nicht belastet wird mit allem drum und dran und hat dann irgendwie sein Haus und so und rettet so mit Mills Karriere und so einen Kack. Und dann gibt es noch eine andere Version, wo John Doe den Kopf auspackt und der hat dann so eine ähnlich aussehende Frau dann irgendwie ermordet und hat ihren Kopf da reingelegt, so ein Lookalike. Und Mills killt ihn dann und kommt in den Knast, weil er halt einen Verdächtigen umgebracht hat, so ohne Grund. Und seine Frau ist noch am Leben und die Strafe, die er dann ihm gegenüber praktisch bringt, ist, dass er lebenslang in den Knast bringen muss. Das war John Doe's finaler Akt. Aber es macht ja gar keinen Sinn, was die Todsünde Nummer 6 und Nummer 7 angeht, weil die ist ja durch diese Version, die dieses Studio da haben wollte, die sind ja komplett für den Arsch.
Naja, vor allem, wie geil ist das, dass er die letzte Todsünde für sich übrig genommen
hat. Das ist doch das Geniale.
Eben,
genau. Ja. Genau das. Das ist doch das Geniale.
Alter. Greed dasjenige ist, was ihm zusteht.
Das ist so krass. Und wie er dann sagt, komm, mach es so, weißt du, bring's zu Ende. So. Es ist so krass. Ey, und Spacey, Alter.
Ja, allein schon, das Ding spielt.
Ey. Wie der in diese Polizeiwache da rein, so blutverschmiert in die Polizeiwache reinkommt und sagt so, hier, ich bin's so.
Ich bin derjenige, den ihr wollt.
Nehme ich fest, Alter, wie charismatisch ist das? Der Typ ist krass.
Ja, und auch da wieder, ne, so wie diese ruhigen Momente, dass der aufgebrachte Mills es nicht schafft, ihn aus dieser Ruhe zu bringen. Und dass aber der ruhige, die Figur von Freeman Somerset, dass der es hinbekommt.
Ja.
Weil er ihn inhaltlich, weil er das in Frage stellt, was er sich da ausgedacht hat. Dass er da Lücken drin sieht, weißt du, in dem Konzept. Das holt ihn aus der Reserve, aber wenn er angeschrien wird von Mills, so, das bestätigt ihm nur darin, dass Wrath seine Todsünde ist. Ja, es ist sehr geil geschrieben.
Ja, es ist wirklich rund, ey. Du findest hier kaum Flaw in dem Drehbuch, finde ich auch, das hätte man nominieren können.
Ne? Ja, und auch du hättest auch Kevin Spacey nominieren können, also... Ja. Du hättest der Film hätte nominiert werden müssen. Warum ist Kamera hier nicht nominiert? Was geht? Also.
Ohne Frage. Total unterschätzt bei der Oscarverleihung.
Ja.
Auch so wie Spacey, als John Doe dann auf der Rückbank sitzt und sagt so, seid ihr wirklich der Meinung, dass die unschuldig waren, die ich umgebracht habe oder was? Und zählt dann auf so. Meinst du, dieser Fette, weißt du, meinst du nicht, du hättest mit deinen Kumpels irgendwie dich über den lustig gemacht auf der Straße oder wenn du den im Restaurant gesessen hättest, dann hättest du dein Essen nicht runtergekriegt so. Und jetzt auf einmal bist du hier der große Held oder was, weißt du, wo ihn diesen Vortrag hält, wo ich dachte, Alter, das ist so gut, das ist einfach
vor
gut.
Allem, ich meine, gib dir das mal, ne? Also die Figur John Doe, der hat vielleicht 3 große Szenen gegen Ende.
Ja.
Das war's. Ansonsten findet der nur aus dem Off statt. Oder in Form von Silhouetten am Horizont.
Ja, spielt keine große Rolle.
Also auch so, dass du da halt schauspielerisch nichts reinpacken kannst, sondern die Bedrohung dieser Figur geht ausschließlich über das Drehbuch hervor.
Voll.
Und dann kommt Kevin Spacey, Alter, und rundet das Ding halt so ab, indem er dem Gesicht gibt, was davor so krass inszeniert wurde. Und
der trägt das.
Und dann spielt er das Ding so und es ist, du kriegst Gänsehaut, Alter.
Und das Geile an dem Film ist, das wussten die schon im Vorfeld. Und Fincher hat es durchgesetzt halt, oder besser gesagt, es war auch die Idee von Kevin Spacey, dass man ihn nicht im Vorspann nennt. Dass man praktisch gar nicht weiß, wer derjenige ist und wer die Bedrohung ist und wenn der auftaucht, weil die Leute kennen ihn teilweise so aus anderen Filmen. Klar. Und so haben sie ihn nicht in den Vorspann genannt und irgendwann taucht er auf und denkt so, Alter, okay, es ist Kevin Spacey, so weißt du. Deswegen, falls es hier irgendjemand gibt, der das nicht mitbekommen hat, ist das definitiv ein Teil für das Spoiler-Kapitel, weil das ist schon Knaller, Alter, wenn der dann blutverschmiert ins Bild kommt. Und denkst,
auch
Alter,
der was? Moment, als er dann sagt, als sie bei ihm in der Wohnung sind und die Dunkelkammer sehen und er sieht das Foto und sagt, Alter.
Das war der Reporter.
Das war der Fotograf. Mhm. Wir hatten den schon, ey, wie krass.
Ja.
Ja, also es ist halt sensationell geschrieben, wie er eben auch mit denen spielt, ne, und wie der großkotzige Mills dann in Sicherheit auf dem Vordersitz im Polizeiwagen halt sagt, so, klar hätten wir dich gekriegt. Und der so, okay, ja, worauf habt ihr denn gewartet?
Wollte die so, eine Falle stellen
nach
oder was?
Dem ersten Leichtfall, worauf habt ihr denn gewartet? Wollt ihr unbedingt die 4 nächsten abwarten oder was? Ja, ja, weil ihr so geil drauf seid oder wie? Ja, super cool.
Krasser Film.
Na, da sind wir uns einig. Sehr schön.
Denke auch. Denke, hier wird geklingelt, aber ich muss echt gestehen, also wäre die letzte 30 Minuten nicht, über die wir gerade geredet haben, über die wir gerade geschwärmt haben, wäre es wahrscheinlich bei mir eine 9 gewesen. Es wäre bei mir ein top solider Thriller aus dem Serienkiller-Genre der 90er gewesen. Mhm. Aber wenn dieses Finale nicht wäre und dieser denkwürdige Moment mit der Box, What's in the Box, und mit diesem Kniff und mit Kevin Spacey, der dann diesen Dialog mit diesen beiden führt, wo ich dachte, der Mann mit so, Alter, wie krass Brad Pitt und Morgan Freeman auf einmal in der letzten halben Stunde sind in diesem Auto und so. Mhm. Glaube ich, wäre es eine 9 gewesen.
Ja, ich finde es schwierig, darüber zu reden, weil bei so einem Thriller, bei so einer Krimi-Handlung, die hier erzählt wird, ist ja die Auflösung des Ganzen schon ein wahnsinnig erhebliches Ding. Und wenn du jetzt sagst, die letzte halbe Stunde fehlt, dann hast du ja keine Auflösung.
Nee, aber hätte man nicht anders inszeniert oder anders rausgebracht oder wäre Kevin Spacey nicht drin. Das hebt diesen Film nochmal auf diese 10, finde ich halt, für mich.
Weißt du, was also ich glaube, dass das Drehbuch alleine eine 10 ist. Mhm. Dass das so inszeniert und gespielt wird, das hilft dem Ganzen natürlich enorm. Mhm. Ich habe mir unmittelbar danach überlegt und festgestellt, ich glaube, Fight Club ist trotzdem, mag ich trotzdem lieber.
Ja, im direkten Vergleich würde ich auch sagen. Ich
finde das aber auch voll schwer, die zu vergleichen. Aber sind jetzt halt beide von Fincher aus dieser 90er-Phase von großen Filmen. Und trotzdem, Seven, Alter, das ist, ich meine, was ein krasser Film.
Ja, ist ein krasser Film. Ich mag auch The Game, das war ja auch für mich ein 10-Punkte-Film. Ja, ja. Aber ich würde auch sagen, also ich aus meiner Warte bin bei dir. Fight Club ist für mich mein Lieblingsfilm aus Finchers Filmografie. Mhm. Da stelle ich nichts drüber. Aber in dem Genre, was er hier bedient, ist 7 schon krass, weil es gab ja viele dieser Cops ermitteln gegen den Serienkiller und dieses von wegen alternder Cop, kurz vor der Pension kommt ein junger Cop dazu, den ablösen soll, verstehen sich nicht, kabbeln sich.
Ja, vor allem wie viele von denen,
schon tausendmal gesehen, ist eben, ja,
und wie viele von denen kannst du dann überhaupt ein zweites Mal gucken?
Ja, kennst alles. Und hier kennst du sogar die Auflösung und der Film ist immer wieder geil.
Das meine ich. Du weißt sogar, wie das Ding ausgeht und trotzdem ist es sehr spannend.
Auf jeden Fall.
Spricht also schon alles sehr für den Film.
Trotz 127 Minuten sehr kurzweilig.
Ja, und das, hey, als zweiter Film, so krass. Also der muss wirklich genau gewusst haben, was er hier macht. Da hat er ja anscheinend wirklich eine sehr konkrete Vorstellung und das kann man echt komplett ihm zuschreiben.
Ja.
Also ich will das überhaupt nicht runterreden, was die anderen Departments hier gemacht haben, weil, wie gesagt, es ist ein sensationelles Drehbuch. Aber die Vision für so einen Film zu haben, Alter, das ist schon echt stark.
Also zum Glück hat man ihn überredet gekriegt. Und ich wünsche mir halt, dass er mal wieder so ein, weißt du?
Das ist jetzt zum Beispiel so ein Film, da kannst du dir nicht vorstellen, dass das ein anderer Regisseur ansatzweise so hinbekommt.
Ja, eben. Und das ist halt so Fight Club und 7 und so, weißt du, das ist so diese düstere Fincher-Ära und The Game. Und ich meine, jetzt hat er Mank gedreht und so, das ist für mich, ich fand ihn ja gut, aber es ist nicht so.
Ja, das kommt da aber beim besten Willen nicht
raus. Eben, das ist nicht so, das ist nicht diese Liga. Und ich frage mich so, was da passiert, ey, warum, wo ist der junge Fincher? Mhm. Das wäre ja cool, wenn er so ein Ding mal wieder raushauen würde. So einen düsteren Genrefilm. Zodiac war ja auch mega in dem, was er macht, aber es ist halt trotzdem noch ein anderer Stoff. So. Zodiac hätte auch von Spielberg sein können. Um jetzt mal. Ja, weißt du, der hat zwar auch eine Fincher-Sprache, aber.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber
ja,
weißt du, 7 Fight Club ist kein Spielberg-Film. Mhm. Bei Zodiac könnte ich es mir vorstellen, dass ein anderer den inszeniert. Mhm. Der hat halt später so ein bisschen seine eigene Note verloren, so, wo man sagt, das ist halt ein Fincher-Film.
Ja, ich meine, Zodiac hat schon auch echt düstere Momente.
Ja, hat er auch.
Aber er haut natürlich lange nicht so auf die Kacke wie 7.
Das meine ich, ja.
Ja, ja.
Also ist auch natürlich super inszenierter.
Ja, aber Film, der hat es halt irgendwie, mit diesen 3 Filmen hat er es, glaube ich, jedes Mal geschafft, mich halt krass zu schocken. Hm.
Die sind halt der ikonisch.
Hat so, ja, eben. Der das hat halt solche Film. Momente, wo du denkst, so, Alter, was? So, wie krass ist das denn?
Ja, diese 3 Filme sind
ja
ikonisch.
Das hat er ein bisschen verloren, das stimmt schon, ne? Aber wer weiß, also macht ihr immer noch Filme?
Ja, wer weiß, ja.
Kann ja noch was kommen.
Ist trotzdem ein sehr talentierter Regisseur und bin großer Fan nach wie vor von David Fincher. Ich zähle ihn jetzt nicht mehr zu meinen Lieblingsregisseuren, aber was er damals abgeliefert hat, das hat ihn schon für mich
unsterblich
gemacht.
Der kann doch auch nur mit diesen 3 Filmen zu deinen Lieblingsregisseuren zählen.
Ja. Da ist wahrscheinlich die Masse, dass ich sage. Aber ja, klar, sehe ich auch. Hat schon eine gute Quote, der Bursche. Ich meine, ich mochte ja auch Gone Girl und die anderen. So ist ja nicht. Also ist ja nicht so, dass er Ausrutscher hat. Insofern, in meinen Top 10 Regisseuren wäre David Fincher wahrscheinlich schon tatsächlich mit drin.
Ja, ja, also bei mir auf jeden Fall.
Ja, und hier haben wir jetzt den dritten 10-Punkte-Film, den ich von ihm hier präsentiere. Insofern macht er einiges richtig.
Da verrät er im Vorfeld schon die Punkte.
Ich glaube nicht, dass du hier was anderes geraten hättest. Ich klingel auch schon mal.
Ach, gerade noch gesagt, dass mir Fight Club der liebere Film ist.
Wäre ein Plotwist, wenn du jetzt hier mit einer 7 um die Ecke kommst. Passend.
So geil.
Passend zum Titel.
Ja, genau. Gewinne ich das Ding noch.
Ich gehe davon aus, dass du dem trotzdem eine 10 gibst.
Meinst du?
Ja. Ja. Aber wir werden gleich feststellen, wenn wir zu dem Punkt kommen. Oder hast du noch irgendwas, was wir über 7 von uns geben sollten?
Nee. Also meine Notizen habe ich durch. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Wie fandst du denn schauspielerisch Gwyneth Paltrow in der Rolle der Freundin?
Ging problemlos klar.
Oder?
Ja. Ja. Also die fällt ja, wenn sie auffällt, eher negativ auf und das ist hier nicht der Fall gewesen, deswegen alles fein.
Auch ein sehr ungewöhnlicher Film für ihre Filmografie, oder? Viel Period Pieces, viel so harmlose, harmloses Zeug.
Auf jeden Fall einer der härteren.
Shakespeare in Love, so ein knallharter Thriller mit einem gewissen Bodykill, da sieht man sie nicht oft drin.
Aber es funktioniert halt, dass sie so ein bisschen der einzige Lichtblick in diesem düsteren Ding ist. Mhm. Also die Rechnung geht auf.
Definitiv. Ist auch schön, wie er dann eingeladen wird von ihr und er dann bei dieser Einladung am Essen dann eine andere Seite von Milt sieht, weißt du, weil er kennt ja nur diesen großspurigen Großkotz, so, weißt du, und ja, dann sieht er halt, wie
das
er...
Das ist geil, das ist ja der Moment,
wie familiär er ist.
Das ist ja der Bonding-Moment.
Ja, total.
Wo sie dann ja plötzlich am gemeinsamen Strang ziehen.
Mhm, richtig.
Auch das, cool geschrieben, finde ich.
Ja, es fügt sich alles, ein Zahnrad fügt sich in das andere Zahnrad rein, insofern super Film.
Ja.
Cool. Ja. Danke, Olli. Auch hier wieder. Hast ein gutes Ding abgeliefert.
Gute Quote, der Herr.
Damit können wir das Jahr standesgemäß abschließen.
Würde ich auch sagen.
Cool. Kommen wir zu den Punkten. IMDb gibt eine 8,6. Metascore.
Ja, ist ein Skandal.
Recht verhalten hier mit 65.
Das ist so krass.
Schon ein bisschen gewundert. Rotten Tomatoes bei einer 7,9 von 10, 4,4 von 5 vom Publikum und Letterboxd 4,3.
Das wiederum kann sich alles echt sehen lassen.
Das kann sich sehen lassen. Der Metascore ist ein bisschen skandalös. Also auch hier wieder, mich regt es immer auf, wenn ich mir irgendwelche Kritiken durchlese, wenn ich schon sehe, wie tief der ist.
Da hast du gar keinen Bock.
Nee, das, da wehre ich mich irgendwie. Hast du dir da angeguckt, warum die bei 65 gelandet sind?
Nee. Aber du, ganz ehrlich, also ich sehe gerade drauf, da sind schon auch wirklich, also die Hälfte ist im grünen Bereich. Und dann gibt's halt so ein paar, also die New York Times hat knallhart eine 30 vergeben. Und schreibt, not even bags of body parts, a bitten of tongue or a man forced to cut off a pound of his own flesh keep it from being dull. Also wenn du den Film als dull bezeichnest, da hast du echt was anderes gesehen.
Alter, okay.
Ja.
Allein schon die Schauplätze, der, wo die immer rangezogen werden, weißt du, wo sich die Morde zugetragen haben, Alter.
Ja, pass auf, Newsweek schreibt, vergibt 50 von 100. Hm. A style so chic, studied and murky, it resembles a cross between a Nike commercial and a bad Polish art film.
Alter.
Ja.
Okay. Polish art film.
Das ist ja echt hart.
Warum die Polen jetzt gedisst werden, frage ich mich natürlich auch an dieser Stelle. Was können die denn dafür?
Dann vergibt jemand eine 60 und schreibt, watching Seven is like cracking open a safe only to find it crawling with eels. Mhm.
Was? Ist das eine Kunstkritik?
Ja, sag ich doch. Verstehe? Das ist also wirklich die Kritiker halt.
Alter, da gehen wir auf den Sack. Sogar Roger Ebert, der an vielen Meisterwerken was auszusetzen hatte, hat diesen Film auf Anhieb geliebt und hat ihn irgendwie auf seine Best-Movies-Liste dieses Jahres gesetzt und so. Und der ist nur wirklich ein Schnösel und kritisiert auch ab und zu mal wirklich krasse Filme.
Hm. Ja, also das, was ich hier so an Kritik lese, geht tatsächlich in die Richtung, dass sie das halt unnötig den Gore-Faktor hier zu hoch finden.
Okay.
Tja, da bin ich mal gespannt, was diese Leute dann zu Bones and All sagen werden.
Ja.
Weil also, na, ich meine, das hat sich gewandelt. Ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn so ein Film, wenn der heute rausgekommen wäre, hätte der wahrscheinlich ganz andere Kritiken bekommen.
Aber auch, ja, aber auch da wieder macht er ja Sachen anders so, als die gewöhnlichen Thriller, indem er auch so ein bisschen diese Horrorelemente mit reinnimmt, weißt du, dieser Typ, der sich so runtergehungert hat. Boah, das war auch ein geiler Funfact. Wo David Fincher zu ihm meinte, so aus Spaß, so, ja, siehst zwar gut abgemagert aus, aber ein paar Kilos kannst du noch verlieren.
Ja.
Und der Typ hat nicht gecheckt, dass Fincher ihn gerade verarscht, dass er einen Scherz macht, weil man die Knochen schon gesehen hat, mhm, und hat sich dann echt noch 3-4 Kilo runtergehungert, weil sich das zu Herzen genommen hat, weil er gesagt hat, okay, muss noch mehr runter.
Ja, von 96 auf 90 Pfund runter, Alter, das ist schon,
Alter.
Das ist nicht viel. Hä?
Und der sieht wirklich spooky aus. Also auch wenn du so normale Bilder von ihm googelst, weil der spielt ja auch einen Horrorfilm, spielt er irgendwelche.
Ich meine, was ist das für ein Moment, Kreaturen, als der plötzlich wieder anfängt zu atmen.
Boah, Alter. Ja. Das war ein krasser Moment, ja.
Ja.
Also, hier war ein harter Moment.
Sehr geil.
Auch hier Völlerei und so, dieses Setting mit dem Eimer und es ist einfach ein geiler Film. Cool, cool, cool.
Ach, okay, guck mal. Kevin Spacey und Brad Pitt waren bei diesen Oscars nominiert, für andere Filme aber.
Kevin Spacey für The Unusual Suspects. Unusual Suspects ist geil.
The Usual Suspects und Brad Pitt war für 12 Monkeys nominiert.
Ah ja, siehst du, das war im gleichen Jahr.
Mhm.
Stimmt, das war so.
Gut, also Brad Pitt hätte ich jetzt hier auch eh nicht schauspielerisch nominiert, aber Kevin Spacey wäre echt klar gegangen. Und das finde ich interessant, weil er hat den ja gewonnen für die üblichen Verrichtungen.
Ja.
Und der hätte den genauso verdient für 7 in dem Jahr, finde ich.
Aber sind natürlich, sind beides ikonische Rollen.
Ja, ja, logisch.
Muss man mal sagen. Ja.
Kaiser Soße.
Den haben wir auch noch nicht gehabt.
Stimmt.
Einer der großen Filme, die noch ausstehen.
Ja. Richtig. Ja, gibt's ja noch ein paar.
Ja, da gibt's noch ein paar.
Schweinchen namens Babe. Alter, James Cromwell.
Ja, den gibt's auch, ja. Genau.
Das ist so krass, Alter. Ich meine, James Cromwell war knallhart auch Oscar nominiert für ein Schweinchen namens Babe.
Hm, ich weiß.
Zu hart.
Als Farmer. Ich erinnere mich. Die Frage hätte ich beantwortet beim Quiz.
Nee, ich nicht.
Apropos Quiz.
Ja.
Haben wir schon erwähnt.
Es geht zu Ende.
Ja, das Finale ist raus, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird. Insofern viel Spaß dabei.
Ja.
Und gerne mal Feedback hier, wie ihr das bewegt, wenn man auch Bash findet.
Unbedingt.
Ja, gab ja schon ein paar Stimmen, die ein bisschen Entzugserscheinungen haben. Die haben schon gefragt, wann kommt das Finale, und freut uns sehr, dass ihr da so hinterher seid und dass ihr das so mögt.
Ja, das ist echt sehr cool. Da gab es halt ein paar technische Schwierigkeiten, aber...
Haben das Beste rausgeholt hier, der Lee, mit seinen Skills.
Ja, denke ich schon auch, das kann man gucken, aber... Trotzdem sehr gerne her mit Feedback und so, weil wir haben ja eben auch uns ein bisschen was überlegt mit anderen Spielen, Fragen und so.
Ja.
Punkte und so. Das war ja alles auch für uns irgendwie ein Work in Progress und ausprobieren und so.
Auf alle Fälle haben wir einige Dinge definitiv anders gemacht als letztes Jahr. Auch dadurch, dass wir jetzt Video zur Verfügung hatten.
Ja.
Und das war mit so 1-2 Pannen verbunden und 1-2 Kopfschmerzen, aber insgesamt war das, glaube ich, eine lustige Sache.
Ja, ich glaube gerade auch so die Bildkategorien kamen ganz gut an, ne?
Ja. Finde ich auch.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Rap für 2022, bringen das Jahr zu Ende.
Mhm.
Und
sagen nochmal ganz feierlich.
Hey, happy birthday, man.
Danke. Happy birthday auch an alle anderen da draußen, die in diesem Jahr Geburtstag hatten.
Einfach mal völlig pauschal.
Nochmal irgendwie alles zusammengefasst, ja, wenn man ein Fazit macht. Und apropos Fazit, falls ihr euch fragt, wann natürlich unsere Statistiken und unsere Zahlen kommen, die folgen dann logischerweise erst im neuen Jahr in der ersten Episode.
Mhm.
Weil das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Insofern, wir gucken ja noch ein bisschen Filme und gucken ja noch ein bisschen Serien. Insofern stimmen ja die Statistiken nicht. Nicht so wie Spotify, die dann im November auf einmal Statistiken raushauen. Aber ich denke so, fehlt ein ganzer Monat. So, was macht ihr?
Ja, finde ich auch strange.
Finde ich auch immer seltsam.
Ja.
Ja.
Vor allem dann trotzdem sagen, was hast du dieses Jahr gehört? So, und ich denke mir so, naja, also in den 11 Monaten bis jetzt halt das.
Genau, da kommt ja noch was. Was ist, wenn ich...
Könnt ihr den wichtigen Monat Dezember unterschlagen?
Also wenn ich im Dezember ein Album ungefähr 700 Mal höre, so, das ist dann gar nicht drauf in der Statistik oder was.
Dann sind eure Statistiken schon für den Arsch. So.
Strange. Ja, wenn wir im November dann eine Top 10 aufstellen würden, dann würden ja die ganzen Weihnachtsblockbuster fehlen.
Naja.
Die ganzen Filme, die wir im Dezember reinziehen, ist ja Blödsinn.
Eben.
Deswegen lassen wir erstmal den 31. Dezember verstreichen und dann machen wir ein Fazit und das erfährt ihr dann in der nächsten Episode.
Genau, so machen wir das.
So machen wir das und dann bedanken wir uns natürlich bei euch für eure Treue und vielen Dank an alle Supporter, wer auf den Zug mit aufspringen will. Patreon, Steady, Linktree.
Auf Social Media, dürft ihr gerne machen.
Sehr gerne da rein und dann unterstützen.
Ja.
Seid kein Frosch, unterstützt die Bewegt mit Mannhausen. Können wir das auf ein T-Shirt drucken?
Werden hier schon wieder Frösche gedisst.
Seid kein Frosch, vor allen Dingen. Seid keine Frösche, würde es ja eigentlich heißen, oder?
Ja.
Gut. Egal, ich übe an meinem Deutsch und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch, oder?
Unbedingt, ja. Kommt gut ins nächste Jahr und wir hören uns in ein paar Tagen wahrscheinlich.
So sieht's aus.
Sehr schön.
Bis dahin.
Peace.
Bye.
Bewegtbildbanausen.